Das ist wieder mal etwas ganz Neues. Wir zwei vorbereitet. Nein, ich habe ganz kurz ein bisschen recherchiert und es gibt eine Zahl zu dem Thema, wo wir heute, vielleicht seht ihr, wenn ihr auf YouTube schaut, wir haben ein pinkiges Schläufchen an, wo wir heute mit zwei Frauen darüber reden dürfen. Und die haben wir sicher alle schon gehört, die Zahl, aber man vergisst sie immer wieder. Aber sie ist wirklich erschreckend. Eine von 8 Frauen erkrankt in ihrem Leben an Brustkrebs.
Thronfolge mit Karin Bärpark und Dara Masi.
Ich freue mich mega fest, dass wir zwei Frauen da sind, die ihre Geschichte erzählen. Eine, die kennt ihr vielleicht schon, die kommt dann später dazu. Aber jetzt widmen wir uns zuerst mal dieser Frau mit dem Stressballer in der Hand. Der Linda, hallo.
Hallo zusammen.
Einen weiten Weg aus Bern hast du auf dich genommen, ja, um heute deine Geschichte zu erzählen, wo du sicher am besten dann nachher kannst darauf eingehen, wie du das überhaupt gemerkt hast, dass du jetzt aktuell an Brustkrebs leidest, oder? Mhm. Also jetzt, ja, ist das präsent in dem Moment.
Genau, ich habe Ende August habe ich meine Diagnose bekommen, dass ich Brustkrebs habe.
Oh, das ist noch mega frisch.
Ja, mit 27. Mit
27. Und das, genau, das hat mich wirklich zum Aufschrecken gebracht. Also du hast mir auf Insta geschrieben und das ist mir sofort so rausgesprungen, die Zahl. So, ich bin 27 und ich habe Brustkrebs. Und es ist so krass, weil irgendwie, ehrlich gesagt, habe ich immer noch das Gefühl, ich bin 22 oder ja, so. Ich habe mir so, ja, das ist dann, sie sind älter als ich, aber nein, so, ich bin auch 27 und ich habe irgendwie so, das ist für mich das weiteste Weg in meinem Leben, dass mich so etwas gerade treffen könnte, wo mich gesundheitlich vollkommen wahrscheinlich beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber es ist wahrscheinlich seit dem August alles nicht im Ganzen so, wie es mal war, oder?
Nein, mein Leben steht im Moment schon ein bisschen auf dem Kopf. Mhm. Also es ist, ja, alles anders. Ich habe euch geschrieben aus dem Spital. Also ich war dann im Spital und...
Und hast auch dann den Humor nicht verloren, muss man sagen. Sie hat geschrieben, es ist 10 von 10, ich habe endlich Traum voll gelesen.
Und ich so... Nein, schauen. Schauen tue ich schon sehr regelmässig, aber schauen halt nicht. Weil wenn ich arbeite, dann höre ich es. Oder wenn ich einfach unterwegs bin, dann höre ich immer. Aber schauen habe ich noch nie können. Hast du wirklich 10 von 10 Mal können zu schauen?
Also. Oh Gott, okay.
Ja. Irgendwo ist der Silver Lining immer rum.
Also du bist im Spital gelegen, hast Thronfolge geschaut in dem Fall und hast aber nebenbei gerade irgendwie festgestellt, dass dein Leben sich eigentlich um 180 Grad dreht.
Mhm. Also ich habe mich zu dem Zeitpunkt gerade von meiner Brust verabschiedet. Ich habe aufgrund eben vom Krebs eine brustentfernende Operation gemacht mit Wiederaufbau, also mit einem Silikonimplantat, und bin eigentlich dann wirklich am Morgen im Bett gelegen, und am Morgen war immer so langweilig gewesen, so, weil erst um 10 Uhr hat Besuchszeit angefangen und dann musste ich so bis um 10 Uhr alleine verdörlen. Und darum habe ich dann gedacht, so, jetzt schaue ich euch mal zum Zmörgeln und euch mal schreiben, so wie ich finde, hey, es ist Oktober, so, vielleicht wollt ihr einfach aufmerksam darauf machen. Ich habe nicht gedacht, dass ich auf einmal hier lande. Ich habe wirklich gedacht, dass ihr einfach so ein bisschen aufmerksam darauf macht. Aber es ist mega schön.
Ja, und ja, danke, dass du das gemacht hast, weil eben, ich glaube, wir zwei sind ein Paradebeispiel von vielen Frauen. Wir befassen uns Jahr durch so zu wenig mit dem Thema Brustkrebs. Und dann kommt der Monat und ich bin Gott froh, dass es dann oft thematisiert wird und dass wir eben gerade wie wir irgendwie auch an Anlass eingeladen worden sind. Und ich meine, dort, ich weiss noch genau, die Moderatorin hat so gesagt, habt mal eine Hand tun, wenn ihr irgendjemanden in eurem Umfeld kennt, wo Brustkrebs hat oder gehabt. Und es haben alle die Hand gelupft. Also es geht irgendwie an niemandem vorbei und ich glaube darum, wir sind mega froh, dass du da bist, mega, und mega dankbar, dass du auch jetzt gerade in dieser Situation, wo es noch so akut ist, magst darüber reden, weil ich glaube, das wird auch vielen helfen, oder ich hoffe es. Übrigens haben wir uns natürlich auch zu dem Thema Expertinnen zugeholt, die alle Zahlen und Fakten besser kennt als wir.
Und zwar hilft uns bei der heutigen Folge Marina Gotto vom Spital St. Gallen. Sie ist Pflegeexpertin Onkologie.
Gerne möchte ich euch ein paar Facts so zum Thema Mammakarzinom, also Brustkrebs, liefern. Und zwar zuerst schon mal zum Alter. Wir haben ja jetzt hier zwei Fälle von ganz jungen Betroffenen. Es ist ganz wichtig, dass Zuhörerinnen und Zuhörer hören, dass Brustkrebs in diesem Alter doch sehr selten vorkommt, zum Glück. Meistens erst ab 50. So zwischen 50 und 75 ist eigentlich so der Erkrankungspeak. Es gibt aber Fälle, die bei jüngeren Betroffenen auftreten. Und das sind natürlich auch dementsprechend sehr schwere Fälle, meistens, weil sie einfach in einem Alter sind, wo man grundsätzlich noch nicht damit rechnet, an Brustkrebs zu erkranken. Ich glaube, für die jungen Girls da draussen ist es extrem wichtig, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen, vor allem bezogen auf ihren eigenen Körper, damit sie auch sich regelmäßig auf das Thema selbst untersuchen können. Weil die Selbstuntersuchung ist die häufigste Methode, Brustkrebs zu erkennen. Viele haben vielleicht das Gefühl, wenn sie zu der Gynäkologin oder ihrem Gynäkolog gehen, dass es dort am meisten erkannt wird. Aber Brustkrebs wird durch Selbstuntersuchung am meisten erkannt. Und die sieht so aus, die kennen da wahrscheinlich alle. Aber einfach, ich möchte gerne nochmal betonen, wie wichtig das ist. Nach der Menstruation, nicht vorher, weil vor der Menstruation ist es meistens nicht aussagekräftig, weil viele Frauen dann unter einem Spannen, vielleicht sogar so ein bisschen Verknotungen im Achselbereich leiden. Und das ist nicht aussagekräftig. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Selbstuntersuchung direkt nach der Menstruation macht und wirklich die gesamte Brust abtastet. Also am häufigsten würde man Knöte im Bereich der Achsel, im oberen Bereich der Brust erkennen, aber sie können wirklich auch im gesamten Bereich der Brust auftreten. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, Krebs tut doch weh. Krebs tut in der Regel nicht weh. Meistens sind die Knoten wirklich gut spürbar, aber sie sind nicht schmerzhaft. Wenn ihr einen nicht schmerzhaften Knoten spürt, unbedingt euch beim Arzt melden oder eurer Ärztin. Was auch mega wichtig ist, ist das Aussehen der Brust. Auch das immer überprüfen, wenn irgendetwas anders ist als sonst, von der Form, vom Aussehen von der Haut, von vielleicht irgendwelchen Flüssigkeiten, die austreten aus der Brust, unbedingt sofort mit der zuständigen Gynäkologin oder Gynäkolog Kontakt aufnehmen.
Bei dir ist das im August ist die Diagnose gekommen. Wie war der Moment?
Irgendwie, also so... Also es ist ein bisschen schwierig. Ich muss vielleicht dort anfangen, wie ich es entdeckt habe.
Ja.
Weil ich habe irgendwie ich hatte dann so ein strenges Wochenende hinter mir gehabt und ich habe bei mir eine Schwester geschlafen, weil sie wohnt weiter weg als ich und es war eigentlich gäbiger gewesen, so logistisch, bei ihr zu schlafen. Und dann bin ich heimgekommen und bin wirklich so auf dem Sofa gelegen und mein Freund war mit mir auf dem Sofa und wir haben ein bisschen Fernsehen geschaut und er sagt noch so zu mir, so, jetzt musst du aber einfach wirklich ein bisschen zu dir schauen, gell? Und dann waren wir so gemütlich am Chillen und er hat wie mich gestreichelt und irgendwann ist so über die Brust und irgendwann sagt er so, das fühlt sich mega komisch an. Und ich sag sie, hä, was? Also so, ja, keine Ahnung, vielleicht irgendwie der BH oder ein Abdruck oder keine Ahnung. Und dann hat er wie noch einmal so drauf gedrückt und sagt, mal, spür mal hier. Und dann habe ich selber gespürt und dann war es so ein Knubbel. Und so wirklich so, hä, das ist nicht normal. So, das fühlt sich wie wirklich komisch an.
Und das hast du beim Brustabtast, also man geht ja regelmässig in Kontrolle, Frauenarztkontrolle, um irgendwie, dort ist wie nichts rausgekommen,
nee,
oder?
Nein, also es war schon ein mega kleiner Knubbel. Also der ist nicht mal, er ist glaube 0,9 mm gross gewesen, also fast 1 cm. Und er ist wie so unter an der Brust gelegen, also wirklich so wie in diesem Falt innen fast. Ja, und ich habe dann wirklich am nächsten Tag mir eine Gynäkologin angerufen. Ja, wie so ein bisschen gewusst von einem Kollegen, so, alles, was nicht wehtut, ist nicht gut.
Stimmt,
und es hat nicht wehgetan. Und dann habe ich wie meine Frauenärztin angerufen und gesagt, hey, im Fall, ich habe wie etwas gespürt, so, es beunruhigt mich mega fest. Ja, es ist etwas, was nicht wehtut, es ist wie so ein Knubbel. Und die hat wirklich gesagt, hey, kommt heute am Nachmittag vorbei.
Okay,
krass. Und dann bin ich wie an diesem Nachmittag vorbeigegangen. Und ich bin dort so auf dem Tisch gelegen und ich weiss noch, eben so, ich hatte so viel Stress gehabt am Wochenende. Und ich habe wirklich so gedacht, hey, ich muss jetzt einfach irgendwann auch zu mir schauen.
Ja.
Und dann hat sie so angefangen, den Ultraschall machen und ist so drüber gefahren. Und dann hat ihr gesagt, so, ich möchte, dass wir nicht um Haarspray reden. So, ich brauche hier Fakten. Und dann hat sie gesagt, es sieht gar nicht gut aus. Sie können wirklich wie nichts dazu sagen, aber so wie sich der auf dem Bild, also wie das aussieht, so, das ist nicht echt nur eine Zyste. Sie würde mir so gerne können sagen, dass es nur eine Zyste ist. Aber ja.
Aber sie hat noch nicht können definitiv sagen, das muss man zuerst in ein Labor schicken und dann musst du noch auf Nadeln warten, bis du final Bescheid hast.
Ich glaube, es war so, dass ich am Montagabend, wie mein Partner das entdeckt, und ich dann auch das, Am Dienstag bin ich zu meiner Frauenärztin gegangen, die hat die Untersuchung gemacht. Am Mittwoch bin ich auf Bern in der Klinik, also bin dort in der Klinik gewesen, wo sie punktiert haben. Also das heisst, mit einer Nadel, Biopsie gemacht. Mhm. So. Das war am Mittwoch gewesen, genau. Und am Donnerstag bin ich wieder bei meiner Frauenärztin im Zimmer gehockt mit meinem Partner und mit meiner Schwester zusammen. Ich habe noch eine jüngere Schwester. Und wir sind zu dritt dort gehockt und er hat sie gesagt, ja. Sie hat noch so gefragt, seid ihr jetzt blau vor Punktierung? Und ich so, ja. Und er sagt sich so, ja, muss ich leider mitteilen, dass er Brustkrebs hat.
Oh Gott. Einfach wumm.
So. Ich so wirklich so vor das Gesicht knallt. Und irgendwie, klar habe ich mir vom Dienstag bis zum Donnerstag wie können Gedanken machen und mich so ein bisschen einfach damit auseinandersetzen. Also, ich habe mich so einfach damit auseinandersetzen, wie sage ich das Leuten? Und irgendwie fühlt sich das schon komisch an, jemandem zu sagen, ich habe im Fall Krebs. Ja. So komisch.
Ja. Und vor allem irgendwie ist man ja so weit weg eben thematisch. Eben mit 27 hast du das wahrscheinlich auch null erwartet, gerade in dem Moment, oder? Es ist ja, glaube ich, auch nicht so das typische Alter, wo man es bekommt. Meistens irgendwie eben ab im fortgeschrittenen Alter, sage ich mal, irgendwie ab 50.
Ich habe nur vorher gelesen, das Durchschnittsalter von der Erkrankung ist 70. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher,
checkt uns bitte nochmal.
Vielleicht korrigieren, falls es nicht stimmt. Aber es ist ja schon sehr hoch. Oder vielleicht halt einfach, weil viele Frauen im höheren Alter dann, dass dort sehr verbreitet ist. Darum, das ist wahrscheinlich so ein Schock. Also,
und dann in der kürzester Zeit, irgendwie hast du in den Tagen, wo es wie gespürt hast und gewusst hast, du wartest jetzt auf eine Diagnose, wie ist man in dem Moment? Probiert man sich irgendwie noch gut zu reden? Probiert man wie so, nein, es ist sicher nicht ganz so schlimm wie... Oder ist das für dich schon klar gewesen von dem Moment an?
Irgendwie, weil sie hat gesagt, es sieht gar nicht gut aus und ich habe auch in diesem Spital innen so die punktiert hat, ich habe deren ihr Gesicht so probiert zu lesen. Oh. Oder sie hat, zuerst hat sie auch noch im Spital einen Ultraschall gemacht und irgendwie habe ich so ihr Gesicht beobachtet, weil sie hat so gesagt, geben mir noch keine Informationen, ich will wie den Knubbel selber finden. Mhm. Und in dem Moment, wo sie ihn gefunden hat, habe ich so das Gefühl, ihr Gesicht hat sich verändert. Und darum habe ich mich wie damit auseinandergesetzt, wie ist es, wenn ich es habe. Aber ich bin wirklich so ein Mensch, ich kann auch nicht googeln oder so. Ich muss zuerst wie ankommen, bevor ich muss wie wissen, okay, ich habe das, bevor ich mich wie kann damit anfangen. Auseinandersetzen. Aber
so ein bisschen auf
die Zeit, also ich einfach mega gekocht, weil ich mich so habe ablenken.
Oh, was hast du gekocht?
Ragu mit Kartoffelstock, weil das mein Lieblingsessen ist.
Kurze Werbepause, liebe Tronis.
Ihr wisst ja, manchmal braucht man eine kurze Pause, manchmal mag man wie nicht das riesige Geköch machen und manchmal muss man sich nähren. Und ihr wisst, dass wir mit Seeberger zusammenarbeiten. Es ist ein Gedicht, würde ich sagen.
Vor allem, ich bin so richtig neue Sachen am entdecken. Der Trailmix zum Beispiel, den ich nicht kenne. Ich bin so eine richtige Rhabarbermaus.
Wird jetzt eine Trailrunnerin.
Ja. Nein, das kann man auch ohne den Run.
Das kann man auch essen ohne den Run. Das die ist natürlich so, das stimmt.
Weißt du, die Physalis haben es drin. Ich glaube, die heißen jetzt so. Ja, ich
Physalis. Ja, die Physalis sind so säuerlich, gell? Mhm.
Mit ein bisschen Salz dazu und Rhabarber. Sorry, wie krass. So und dann einfach noch trotzdem so mit noch Nüsschen und so. Das ist mein neuer
Fan. Ich meine, ich kaufe mir viel mal irgendwo so schnell einen Snack. Und dann denke ich mir so, ja, es sind einfach Nüsse oder Snacks. Aber ich schwöre dir, Seeberger ist bei mir so eine von diesen Marken, die ich... Wenn ich es aufmache und esse, ist es immer etwas Spezielles. Es hat immer noch irgendeinen speziellen Kick drin. Und
weil's Premium
du sagst, ist. Du entdeckst neue Sachen, ich entdecke gerade alte Sachen wieder. Wir haben uns jetzt so schnell eine Ladung gegönnt. Und ich so, ich brauche die Ingwerstückchen. Ja, Leute, zu 100% an meine Grossmami.
Yeah.
Meine Grossmami hat die immer daheim gehabt. Und zwar in so einem, weißt du, so einem Kristallschäle mit Deckel, so Glas.
Mm.
Hat natürlich wunderschön ausgesehen. Das war schon das Erste, als ich scharf essen durfte.
Ich muss nachher auch so eins probieren.
Kandierte Ingwerstückchen. Meine Empfehlung, ich schwöre.
Also, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir haben uns da auch noch Mango mit Cashew geholt. Die Rauchmandeln finde ich so geil. Auch zum Beispiel über so Reisbowls, wenn ihr euch selber macht. So drüber geschnetzelt.
Noch. Brutal. Ich liebe es wirklich. Und ihr könnt euch die Gefühle auch gönnen. Auf seeberger-snacks.ch könnt ihr euch durchs Sortiment durchstöbern. Und mit dem Code Thronfolge gibt es 20% Rabatt auf alles.
Sicher ein bisschen Premium-Qualität gönnen, ein bisschen Brainfood. So, das wäre es mit unserer kleinen Snackpause. Jetzt wieder den wichtigen Themen widmen.
Werbung vorbei.
Und bist du arbeiten in diesen Tagen? Oder hast du wie gesagt...
Nein, ich habe mich krank geschrieben, weil ich so viele Termine hatte.
Ja.
Also krank geschrieben, ich habe einfach gesagt, eben, ich habe irgendwie viel los und Termine und ich muss mich heute rausnehmen. Und dann habe ich wirklich am Donnerstagmorgen wirklich so angefangen kochen und machen und tun.
Zum Ablenken.
Ja. Und dann hat mir wie die Praxis angerufen und hat so gesagt, ja, ich glaube eigentlich am Freitag einen Termin gehabt. Am Freitagmorgen haben sie mir angerufen, die Ergebnisse sind da, ihr könnt schon heute Abend vorbeikommen. Ist gut für euch, so dann und dann. Und ich habe also gedacht, hey, was heute Abend mein
Ragu essen? So, hallo, es gibt Wichtigeres.
Man ist ja froh, wenn...
Gut, das ist aber wahrscheinlich, wenn es noch ein bisschen länger drin ist, wird es nur noch besser. Ja.
Hast du eine Leckhäuserpfanne? Ein Topf?
Ja, ich glaube, einen roten habe ich, ja.
Ich will auch so einen. Ja. Sie ist Mutter, schmoren ist etwas
gut. Okay, aber ich kann mir vorstellen, nachdem ist der Appetit vielleicht vergangen. Ich weiss nicht, wie, eben, das macht Wumms. Und dann überleistet, wie erkläre ich es anderen Leuten. Ich kenne jetzt in meinem Umfeld Leute, Frauen, die auch jung erkrankt sind und die sich wie so sehr schnell dazu entschieden haben, das öffentlich zu machen. Ich glaube, so, das ist oft ein Weg, um zu sagen, hey, ich tue es wie der Allgemeinheit mitteilen, dann muss ich auch nicht jedem Einzelnen. Mhm. Ist das bei dir auch so gewesen? Oder wie bist du dann auf die Leute zu? Wie hast du
also ich habe wie so meine Girls und wir haben wie, also wir sind so 10 Frauen, die seit über 10 Jahren zusammen unterwegs sind und wie dort rein, das ist mir wie so mega wichtig gewesen, dass ich es wie innen so mitteilen kann. Und dann habe ich einfach so alle anderen Friends habe ich wie einzeln benachrichtigt. Ja, aber schon, also 2-3 habe ich angerufen und dann habe ich es so ein bisschen durchsickern und wie so gehofft, dass es so ein bisschen verteilt wird, dass ich es nicht allen so wie aktiv muss sagen.
Ja, obwohl dich ja in dem Fall, also das ist für dich wie, das finde ich jetzt noch spannend, während der Zeit, wo du noch die Fixdiagnose gar noch nicht hast, ist das dein grösster Punkt gewesen, so beim Überlegen, so wie sage ich es den Leuten?
Ich habe schon gewartet, bis ich die fixe Diagnose hatte, weil vorher, ich habe so gedacht, ja, ich will jetzt auch nicht alle so irgendwie in Unruhe bringen. Also am Anfang habe ich wirklich so gedacht, ja, das ist ein Rippi, das absteht. Ja, vielleicht irgendwie so ein Rippi, das mir ein bisschen wehtut und irgendwie ist es ein bisschen geschwollen. Und dann habe ich so gedacht, ich bin doch eine Hypochonderin, dass ich das jetzt gleich zeigen kann. Und aber so gewusst, nein, ich muss das gleich zeigen. So, es fühlt sich wie nicht gut an. Und darum habe ich auch nie mehr informiert, weil ich dann dachte, ich will nicht alle in Unruhe versetzen, nur für eine Zyste.
Ja.
Also ich habe wie meine Schwester eingeweiht, mein Freund hat es gewusst. Obvious. Mhm. Und ich weiß nicht, mein Vater habe ich, glaube, auch noch informiert. Und mehr Leute habe ich dann nicht so eingezogen, weil ich so gedacht, ja. Und meine Schwester hat mir auch gesagt, ach komm jetzt, das ist doch nichts. Also,
Ja, aber es ist so schwierig. Man denkt in dem Moment so, du doch jetzt, mach noch nicht so ein riesen Büro auf, sonst übertreibst du irgendwie. Aber die Angst kannst du ja nicht einfach wegschieben. Also, wenn du hier oben ist und du dir die Sorgen machst, dann ist es so.
Also, und ich bin so froh. Also, ich bin so froh, dass ich so reagiert habe. Ich bin so froh, dass ich nicht das ignoriert habe und dass ich wirklich gemerkt habe. Und mir hat es wie gespürt, also ich habe auch noch eine Abschiedsparty gemacht. Mein Tumor hat Yannick geheissen.
Yannick?
Wegen Yannick, du hast mein Leben gefickt.
Ich schwöre.
Das hast du auch geschrieben, ich kann so ein bisschen lachen. Yannick, du hast mein Leben gefickt. Yannick, das ist von wo kommt das?
Das ist so von einem Frankfurt-Lied. So. Also,
ja, das ist so mein Leben.
Ja. Oh Gott, das ist wie der Zitronenbaum von meiner Cousine, die Alessio heisst. Weil er ist so am Arsch, hat sie in der Mutter gebracht und gesagt, du kannst ihn haben, Hauptsache Alessio gibt es gut. Aber ja, also, ist das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Prozess, oder? Dass man irgendwie dem so eventuell einen Namen gibt und die Macht in deine Hand nimmst, sagst du hast da nichts zu sagen. So
ja, also mir war es so wichtig, sie dann eben aufzuklären. Und ich habe dann meine Frauen eingeladen zur Goodbye Yannick Party. und ich habe dann ihnen halt auch so angeboten, so, dass sie wie abtasten dürfen und spüren, einfach, weil ich es so wichtig finde. So, niemand sagt doch einem, wie dass sich ein Humor anfühlt.
Nein.
Oder so. Man spürt doch das nie.
So. Ja, und ganz ehrlich, Linda, auch ich, also weißt du, ich habe wahrscheinlich schon mit Leuten geredet, die Krebs haben. Also irgendwie eben meine Grosstante zum Beispiel hat auch Brustkrebs gehabt, ich habe sie in dieser Zeit erlebt. Und ihr habe ich jetzt zwar auch nicht angesehen, aber sie war eine 90-jährige Frau. Aber ich habe wie noch nie mit jemandem geredet, wo die Person mir das Gesicht gesagt hat, ich habe jetzt gerade Krebs. Weißt du, was ich meine? So, und das nimmt mich auch Wunder, wie du magst jetzt auch da ankommen, obwohl du noch mit in diesem Prozess drin bist, obwohl du erst gerade ein paar OPs hinter dir hast, mit der Chemo anfängst, auf das können wir vielleicht später auch noch einkommen. Aber wie, also ist man in dieser Zeit einfach noch fit so? Also,
hey, also bei mir liest meine Psyche, glaube ich, recht fest drunter. Also glaube, nein, ich bin sehr erschöpft. So. Mhm. Also einfach im Kopf innen. So körperlich merke ich nichts bis jetzt. Ja. Weil ich habe ja nicht irgendwie jetzt Medikamente oder Therapien, die mich wie körperlich müde machen, momentan noch nicht. Ich habe jetzt gerade eben wie die Brustentfernung gehabt, und dadurch bin ich sicher auch müder, weil wie die ganze Wundheilung und der Prozess wie am Laufen ist. Genau. Aber sonst, ja, ich muss echt gut zu meinem Kopf schauen. Also ich muss wie mega aufpassen, ja, dass es mich nicht ausständelt, habe ich so das Gefühl. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, so, okay, jetzt, heute ist wieder ein Trägertag und heute bin ich mega traurig. Mhm. Ja, vielleicht auch um die Brusten traurig. Also so, es ist wie, es ist noch schwierig zu sagen. Und, aber hankerum ist es dann so, keine Ahnung, eine Viertelstunde später bin ich so, okay, jetzt muss ich etwas unternehmen, jetzt muss ich raus, es ist so schön Wetter. Mhm. Und es ist wirklich so,
mega
so,
Phase, so und ab.
Mega fest, also wirklich crazy.
Das stelle ich mir so anstrengend vor.
So schlimm, also wirklich.
Also ist das, was du am meisten merkst, gerade wenn du es vergleichen kannst mit körperlichen Symptomen, dass wirklich der Kopf der fickt.
Mhm. Richtig fest. Und ja, extrem viel Wut in mir drin.
Ja.
Und so Wut auf alles. Also so auf die kleinsten Sachen. Ich werde so schnell hässig. Du bist nicht so ein Mensch, der so schnell hässig wird.
Meinst du, ist das auch so ein bisschen vielleicht ein Kampfgeist, der geweckt wird, zum Überleben? Weißt du, so ein Überlebensinstinkt, dass wie so die Wut braucht, um die Zeit zu überstehen, oder?
Ja. Ja. Und ja, einfach auch, also so, ich finde es so unfair. So, also, ich bin so hässig, weil es so unfair ist. So, darf ich vielleicht mal chillen? So, kann ich wie einfach auch mal ein bisschen gemütlicher haben? So.
Nicht
also,
Arschkarten haben.
Ja, weil du gerade gesagt hast, das sei so ein strenges Wochenende. Und zum Glück, sagen wir es jetzt noch, hat dein lieber Schatz, der dich übrigens heute hierher begleitet hat, also ihr seht ihn nicht, Ronis, aber er hockt da hinten und schaut zu. Zum Glück hat er das abgetastet und zum Glück hat er gesagt, jetzt schaust du mal so ein bisschen zu dir. Und das heisst, du bist eh schon in einer stressigen Situation gewesen, und dann kommt einfach das noch oben drauf. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das fast zu fest gewagt ist, aber meinst du, ist das vielleicht auch so dein Körper gewesen, der gesagt hat, so, jetzt mag ich nicht mehr? Also es ist Shutdown, oder?
Ja, es ist eben schon das zweite Mal, dass das passiert in meinem Leben. Und ich denke mir so, es kann doch nicht sein. Ich habe im Sommer 2022 eine stressindizierte Akutpsychose gehabt. Also mich hat es so komplett aus dem Leben rausgerissen. So. Also ich bin wirklich übelst so psychotisch gewesen und nicht mehr mich selber. Und ich hatte schon dann irgendwie so das Gefühl, gehabt, so, okay, das Leben hat mir sagen, jetzt musst du zu dir schauen und jetzt fängst du auf dich zu schauen. Jetzt tust du wirklich so, deine Psyche steht jetzt im Vordergrund. Ja, jetzt musst du mal ein bisschen Sachen an alles hergehen und musst mal ein bisschen runterfahren. Und ja, auch irgendwie so die Selbstliebe und Selbstakzeptanz und so, das habe ich alles durch meine Psychose gelernt. So, ich habe so viel gelernt durch meine Psychose, ist wirklich krass.
Hast du gedacht, ich habe jetzt langsam ausgelernt? So.
Ja. Und ich bin so, also ich bin wirklich so zufrieden irgendwie im Leben. Also ich habe das Gefühl, das hätte ich früher nie so mit so einer Überzeugung können sagen. So, also ich bin so zufrieden mit mir selber und ich habe so viel Selbstliebe und dann kommt einfach so das.
So, hallo, ich bin im Fall fertig backen. Ihr könnt mich jetzt einfach mal ein bisschen da, ein gutes Brot, so, weißt du, so, oder weißt du, so, hey, es ist gut, nachher kommt. Und das ist ja das, was man so häufig sieht. Also mich macht das hässig, wenn ich das sehe bei anderen so fest, weil ich manchmal denke, wieso gibt es die eine Person? Alle außenrum haben ein Glück am anderen und wieso gibt es dann die eine Person, wo ein Schicksalsschlag am anderen muss durchmachen muss? Das ist für mich so unerklärlich. Ich denke so, wer verteilt das? Mhm. Wer sagt so, du musst jetzt durch die Scheisse und du hast ein glückliches und gesundes Leben ohne Problem. Du hast mir irgendwann mal, wo so etwas war, gesagt, so weisst, aber ich weiss, es ist halt vielleicht auch so ein schwacher Trost, aber so weisst, vielleicht gibt es gewisse Leute, die sind die Einzigen, die das könnten stemmen und andere würden es gar nicht schaffen. Oder es ist so, aber ja, ich verstehe alles, die Wut also einfach so, bleibt, weil es gibt keine Antwort dafür, oder?
Und irgendwie auch, also so, ich frage mich manchmal schon, warum stehe ich noch? So, warum bin ich immer noch mit so viel Motivation und so viel Elan und irgendwie so viel auch Lebensfreude? Und also ich frage mich so, von wo kommt die Resilienz? Das ist wirklich Also ich finde es wirklich krass. Also es passiert halt einfach. Und ich bin so, ja, bö. Also ja, vielleicht muss ich es genau mittreffen, weil ich halt die Resilienz habe.
Weil du es schaffst. Vielleicht vor diesen psychischen Hürden hättest du es ganz anders angegangen. Ja. Eben, ja. Ja, es ist, ja. Und das ist, also ja, da glaube ich so, kannst du ultra stolz sein auf dich, dass du in dem Fall so stemmst. Also eben, ich meine nur schon, dass du jetzt da hockst. Dass du den Humor hast.
Voll, der Humor, der ja überall durchdrückt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas vom Schönsten. Und dann eben Menschen im Umfeld, deine Girls, dein Partner, deine Familie. Ich finde das so krass, weil ich auch jetzt... bei ihr, die wir später werden kennenlernen, wo wir eine Podcast-Folge bei der Thronsitzung damals noch aufgezeichnet haben, mega fest gelernt haben, auch in Gesprächen mit Ärztinnen, die Brustkrebs behandeln, dass es eben oft nicht das Körperliche ist, sondern das Mentale. So ganz viele Gefühle, die dann rundherum kommen. Und gerade in einem Land wie der Schweiz, wo man das Gefühl hat, hey, wir sind voll ausgestattet, es läuft alles, ist das eben nicht immer so. Also, wir waren am Anlass von Estée Lauder, können wir ja sagen, wo mega viel spendet für Brustkrebsuntersuchungen etc. Und dort ist eine Sprecherin von der WHO und die hat auch erzählt, das ist so wie, wir haben das Gefühl, wir sind dort so fortgeschritten. Und natürlich, es gibt Länder, wo noch nicht mal die medizinische Unterstützung haben, aber gerade was die mentale Unterstützung anbelangt, ist auch die Schweiz noch nicht dort, wo sie sollte sein. Du hast jetzt schon ganz viele Gefühle benannt, die du hast. Also Wut, Angst, habe ich das vorhin richtig gehört, auch so ein bisschen. So, und was ist es, was dir am meisten Angst gemacht hat, vielleicht auch in dem Moment, wo du die Diagnose bekommen hast?
Das ist eben schon, also es ist auch ein bisschen surreal, das so zu sagen, aber ich habe wirklich Angst gehabt, dass ich wieder psychotisch werde. So, weil ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, so, hey, ich mag jetzt nicht mehr stemmen.
Aber ich finde schon nur, ich bin nur einmal länger im Spital gewesen, dort wegen der Endometriose, und ich habe wirklich auch in diesen Tagen gemeint, mich lupft es jetzt dann, weil es ist einfach so, obwohl dort alle bemüht sind, dass es einem gut geht, man fühlt sich irgendwie trotzdem so einsam. Man hat so das Gefühl, man ist allein mit dem. Man fühlt sich irgendwie so wie eine Last für alle. Also weißt du, es kommen so viele Gefühle zusammen. Es ist so eine komische Situation, wo man eigentlich gar nicht so weit zurückdenken will. Du bist jetzt noch mit drin. So, wie schaust du, dass es dich nicht lupft oder dass du nicht wieder in den psychotischen Zustand
gehst? Ich habe eine super tolle Therapeutin.
Ja.
Und also ich habe wirklich so... Oh, ich habe so Glück, dass ich sie gefunden habe. Und sie begleitet mich schon seit 2 Jahren. Und sie ist so spezialisiert eigentlich auf das Gebiet von Psychose, weil sie lange auf einer Akutpsychose- und Suchtstation hat gearbeitet und hat sich dann selbstständig gemacht. Und ich bin dann wie zu ihr gekommen und ja, wir arbeiten seit, also sie arbeitet mit mir 2 Jahre zusammen. Und dann hat sie mir immer ein bisschen erzählt, ja, sie arbeitet noch im Spital und so. Und ich dachte, hey, was machst du dort? Und als meine Krebsdiagnose kam, sagte sie so, ja, es ist so ein bisschen blöd, aber also sie sind jetzt eine ausgebildete Psycho-Onkologin.
Nein!
Ja, es ist so krass. Und sie hat in der Zeit, als wir uns lernen kennen, hat sie die Ausbildung gemacht zur Psycho-Onkologin. Und sie arbeitet aber in einem anderen Spital, als sie behandelt wird. Und sie ist wirklich so perfekt auf mich abgeschnitten. Ja. Also so auf meine Probleme, die ich
habe. Irgendjemand hat dir eingeflüstert, so, da musst du dann nachher vielleicht supporten.
Ich finde es nicht, das ist fast schon so. Ich meine, ich bin jetzt nicht gläubisch, aber das sind für mich schon so Engelsfiguren. Ja, wie du denkst, zum Glück gibt es dich jetzt gerade.
Es hilft mir jetzt einfach viel, viel regelmässiger zu gehen. Ich glaube auch ein bisschen für die Sicherheit, wieso zu haben, dass sie mir als... Sie ist halt für mich wirklich so Fachperson. Ja. Und dass sie mir wie einfach sagen kann, es sieht gut aus.
So, alles so, man kann noch reden mit ihnen, sie sind noch rum, so psychisch läuft. Ich finde es mega spannend, weil also, man hört immer wieder die Leute anders darüber reden. Und bei dir ist es so, der Fokus ist mega auf dem Mentalen. Weißt, ich glaube, es gibt auch Leute, die wahrscheinlich einfach sehr fest sich mit dem Körperlichen auseinandersetzen, irgendwelche Statistiken vielleicht lesen und sich mega, mega tief damit befassen. So, man hat fast ein bisschen das Gefühl bei dir, dass so, was jetzt körperlich passiert oder jetzt eben mit Operationen etc., das ist so ein bisschen nebensächlich schon fast.
Ja, es ist noch schwierig zu sagen, so, weil das ist auch etwas, das wie Angst auslöst, so die Operationen, vor allem Vollnarkose, wo ich auch wieder so das Gefühl habe, ah, okay, so die Selbstbestimmung ist ganz weg. Und das ist so ein bisschen, darum schaue ich, wie, also ich setze meinen Fokus schon sehr fest auf meine Psyche. Und gleichzeitig probiere ich auch zu schauen, dass ich wie vielleicht alternativ medizinisch wie noch irgendetwas kann bewirken für meinen Körper. ja, ich probiere wirklich auf beides zu schauen. Also, so eben, man sollte sich ja mega gesund ernähren und so. Und das ist so schwierig für mich, aber ich probiere es. So, ich probiere, wie möglichst gesund zu leben, viele Vitamine zu mir zu nehmen, irgendwie noch ein bisschen Zink. Und also, es ist so, ich bin wie bei beidem ein bisschen am Schaffen. Ja, allem, so. Allem aber ja, Psyche ist schon so ein bisschen das Oberste und dann kommt wieder Körper. Ja.
Wenn man jetzt noch so ein bisschen auf die Chronologie kann schauen kann, von so etwas, wie das körperlich jetzt abläuft, so wirklich rein faktisch, sage ich jetzt mal. Also du hast das ertastet oder dein Partner hat das ertastet, dann bist du sofort in Kontrolle, das ist super. Dann hast du die Diagnose bekommen. Was passiert dann? Muss man da zuerst mal abwarten? Ich wäre wahrscheinlich dann in dem Moment gerade zu voller Tatendrang. Machen etwas, so. Wie läuft das ab?
Also ich hätte es auch gerne gehabt. So, okay, jetzt können wir loslegen. Und dann sind alle die Tests. Und dann wird noch das getestet. Und oh, ihr seid eine junge Patientin, dann müssen wir noch... Sagt nicht Angelina Scholligen etwas?
Ja,
ich glaube, wir haben auch schon über das geredet in dieser letzten Folge.
So präventiv quasi schon.
Genau, das ist das BRCA-Gen. Ja. Das wird getestet. Ja. Das geht irgendwie.
Sagt man dann wirklich Angelina Jolie?
Ja, so, weil sie halt wie ihre Brüste hat entfernen lassen, aufgrund von dem Gen, das sie hat. Und das ist dann mega durch die Medien gegangen.
Ja, das war riesig.
Genau. Sogar, also wirklich, auch Fachpersonen reden eigentlich von Angelina. Oder sie haben es so erklärt. Also das BRCA-Gen, also das Angelina Jolie-Gen, es wird wirklich so...
Da merkst du aber, ja, sie ist wirklich jetzt, wenn ich müsste sagen, Thema Brustkrebs. Ist sie eine von der ersten, die mir so in den Sinn kommt, weil sie einfach, ob es gut oder schlecht ist, haben eben viel kritisiert, dass man das nicht, dass dann viele Frauen das irgendwie rausnehmen, die es gar nicht müssten. Aber schlussendlich, sie hat Awareness geschaffen. Das
ja, voll. Ja, absolut. Und das hast du auch getestet?
Das habe ich auch getestet. Und also meine Schwester hat auch direkt, eben weil ich so jung bin, direkt Untersuchungen müssen machen. Also die Mammographie und ein MRI hat sie auch müssen machen. Weil man einfach schauen wollte, so, okay, gleiche Familie, gleiche Geld. So vielleicht hat sie das auch. Genau. Und
wie ist das
so gekommen? Also wir haben bei ihr nichts Auffälliges entdeckt und das Gen habe ich nicht.
Das heisst, von wo kommt dann der Brustkrebs? Weiss man das?
Das ist, also für mich ist es mega schwierig zu erklären. So, jetzt hätte ich noch so meine Kollegin dabei haben, die Biologist aus ihr
ist. Verständlich. Fast besser in Laiensprache, dann kommen wir sicher alle draus.
Also ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ich bin aber auch nicht hundertprozentig sicher, ist echt so die Konstellation von meinen Genen halt einfach so, dass es wie noch... Einmal häufiger kann sein, dass ich Brustkrebs habe.
Ja.
So. Weil irgendwie die Gene kommen ja wie vom Vater und von der Mutter und dann wird ja das alles vermischt. Und ich habe wie so eine Abfolge von irgendwelchen Buchstaben, die dazu führt, dass ich in meinem DNA-Strang irgendwie wie das Brustkrebs höher ist.
Ja.
Das Risiko für Brustkrebs.
Das ist ja so das Krasse, weil irgendwie so die Ärzte können sich ja manchmal selber nicht erklären. Eben man sagt dann oft, ja, es ist Genetik, wenn man sich sonst nicht erklären kann. Dann gibt es sicher externe Faktoren, die das können. Und das ist mir auch mega geblieben. Die eine Ärztin hat mir mal, als ich ein Interview gemacht habe zum Thema Brustkrebs, sie hat mir einfach mal gesagt, dass sie so, und dann sind wir Menschen halt einfach Menschen, nicht fehlerfrei. Und es gibt einfach Zellen, die sich falsch vermehren, die sich krankhaft vermehren. Und die können dann zu Krebs führen. Und das ist einfach, genau wie es überall sonst Fehler gibt, gibt es halt auch bei euch. Und irgendwie finde ich das auch so ein Stück weit beruhigend zu sagen, so, vielleicht blöd jetzt zu sagen, aber es ist nicht irgendwie etwas, wo man sich angestrichen hat, irgendeine Kosmetik. Es ist nicht irgendetwas, was man gegessen hat. Es ist so, man ist nicht daran schuld, sondern es ist wie einfach, es passiert halt einfach die Menge.
Und das sagen sie ja. Also das sagen sie so, man kann wie nichts dafür, dass man das hat. Also es, oder man kann wie heute nicht sagen, aha, das ist, weil du dann als Kind vielleicht irgendwie so viel von dem und dem hast. Also
ja, wie, voll. Eben, man sagt nicht, schon immer so, ist das nicht das krebserregend? Mach das, pass dort auf. So, es gibt eigentlich so viele Aspekte und schlussendlich ist es dann vielleicht gleich zurückzuführen auf Gen. Ich habe gerade letztens mit meiner Mami über das geredet, weil in meiner Familie von meinem Vater seiner Seite haben eigentlich die meisten sind an Krebs gestorben oder haben irgendwann Krebs bekommen. Krebs ist egal wo, überall, jede Art von Krebs ist Thema. Und eben, vielleicht, sie hat dann einfach so gesagt, wahrscheinlich ist das einfach auch wieder irgend so eine Laienaussage, aber sie hat dann so gesagt, weißt, ich überlege mir manchmal, die Sizilianer, die haben halt in ihrem Dorf schon viel, wahrscheinlich auch familiär früher untereinander sich vermehrt. weil es so ein kleines Dorf war. Und dann hat sie gesagt, manchmal überlege ich mir schon, ob das dann von dort herkommt. Weißt du, so Überlegungen, die man sich macht halt. Aber ja, keine Ahnung. Und ja, schlussendlich weiss es. Also ja, wissen wir es wie einfach nicht definitiv. Yeah.
Was ich noch lange mir Gedanken gemacht habe, ist auch so ein bisschen, also ich habe sehr früh angefangen verhüten. Und irgendwie kann es wie wegen dem sein. Aber also ja.
Ja, auch etwas, was man ja wahrscheinlich viel besser müsste untersuchen müsste. Ja. So Langzeitfolgen von hormoneller Verhütung und so. Also wo ich auch, eben, wo wir auch viel zu wenig wissen. Und es einfach machen.
Ja. Wo halt auch, also ich meine, kann man ein ganz neues Fass aufmachen, Thema weibliche Gesundheit. Und wie, dass es dort wirklich noch sehr viele Lücken gibt.
Ja.
Oder viel weniger Studien dazu gemacht werden. Ich glaube, das sind wir jetzt langsam am Aufschaffen. Aber dort ist einfach noch unglaublich viel Unwissen rum. Hilft das überhaupt, so, sich zu fragen, von wo kommt das? Oder kannst du uns ein bisschen durch deinen Gedankensprozess jetzt auch nach der Diagnose, es ist jetzt knapp 2 Monate her, wo du das herausgefunden hast, was...
Ja, ich glaube, es hilft nicht. Ja. Also es ist wirklich so, auf was will ich jetzt zurückschauen? Also ich habe dann manchmal so das Gefühl, so, ja, dann habe ich es jetzt und jetzt bekämpfen wir das. Weil ich bin 27, so, ich werde hoffentlich noch ein geiles Leben haben. Also ich habe nicht das Gefühl, irgendwie... Also ja, bis jetzt hatte ich auch noch keine Angst vor dem Sterben. Also ich hatte nicht irgendwie so das Gefühl, ich habe Krebs, oh mein Gott, jetzt sterbe ich. Sondern wirklich so, es ist Brustkrebs. Alle haben mir von Anfang an gesagt, es ist sehr gut behandelbar. Es ist wie, ja, die Forschung ist gut. Es ist wie etwas, das man wie behandeln kann, vor allem in diesem Alter.
Ja,
so.
Ja.
Ja, und ich glaube einfach auch das Alter ist schwierig. Oder? Die Studien die werden alle eben an Frauen gemacht, die irgendwie mit 50, 60, 70 Krebs bekommen. Und ich finde einfach so, ich weiss nicht, ob man das auf eine 27-jährige Frau anwenden kann. So die Studien, die...
Noch Pre-Menopause und
Und darum habe ich mir auch meine Brust entfernt. Es war so ein 50-50 gewesen, oder so, ja, also willst du sie jetzt wie wegnehmen oder nicht? Es kommt wie so ein bisschen auf das Gleichliegen drauf an, die Chance, dass wie mit deiner Originalbrust, wie kannst du weiterleben, ist wie da, aber es kann halt wie gleich sein, dass es einen kleinen Ableger hat gegeben. Und, aber ja, wenn du sie wegnimmst, ja... Ja.
Was wäre dann die Alternative gewesen?
Also hätte ich die zwei Sachen gegeben, entweder oder.
Ja. Also entweder entfernen.
Oder lass stehen. Und beim Lass stehen hat man wie näher noch bestrahlt.
Ja.
Aber die Abfolge von Nährungstherapie, also von Therapie, die näher kommt, wäre gleich gewesen eigentlich.
Okay. Also das heisst, Prozedere ist, man tut sich mit der Patientin austauschen, also man hat dich gefragt, wie möchtest du weiterfahren, bist du gut genug beraten worden, hast du das Gefühl gehabt, du weißt, was dort deine Optionen sind?
Am Anfang nicht so. Also am Anfang habe ich eben sehr lange müssen warten, Geduld haben wegen diesem Gen, weil wenn ich das Gen hätte, dann wäre sowieso klar gewesen, okay, wir entfernen beide Brüste. Dann hat es gar keine Option gegeben, eine oder zwei.
Ach, wirklich?
Beide weg, weil das Risiko so hoch ist.
Das wäre dann einfach so wie klar gewesen.
Genau. Und irgendwie habe ich so gedacht, ich bin 27, ich muss ja das Gen haben.
Sonst würde ich ja nicht mit 27 bekommen.
Sonst wäre es ja... Also für mich hat es wirklich keinen Sinn gemacht, dass ich das Gen nicht habe. So.
Ja.
Und dann haben sie mir gesagt, ich habe das Gen nicht. Und dann bin ich so überfordert dort gehockt. So, aha, ich kann meine Brüste behalten. Also es ist jetzt wie eine Option, dass ich meine Brüste behalten kann. Okay, dann muss ich mir jetzt einfach Gedanken machen. Und dann habe ich noch so gefragt, wie sieht es jetzt aus? So, aha, ja, wir würden echt den Tumor rausnehmen und dann, dann würden wir einfach bestrahlen und so. Ja, und dann habe ich so gefragt, besteht die andere Option nicht auch, dass ich wie eine Brust einfach entfernen lasse? Und dann haben sie wie gefunden,
du musst selber auf die Idee kommen, finde ich schon
krass. Also, und dann so ein bisschen, was sind die Vorteile von einer Mastektomie und was sind Vorteile von
einer Mastektomie sind die Entfernung von der Brust.
Genau, okay. Genau. Und Vorteile von einer brusterhaltenden Operation. Also so, ich habe mir das alles selber auf das Mal zusammensuchen müssen. Zum
Glück gibt es ChatGPT mittlerweile, muss ich wirklich sagen. Da geht
also
ja.
Also ich habe mir dann daheim wirklich so ein Flussdiagramm angefangen machen, weil irgendwie mein Hirn hat wie das nicht mehr gehandelt. Und ich so wie der Ablauf von, okay, wenn ich erhaltend mache, muss ich dann 3 bis 6 Wochen bestrahlen. Und wenn ich wie entfernend mache, bin ich wie 3 bis 6 Wochen krankgeschrieben. Also kommt es so ein bisschen auf das Gleiche drauf an. Und dann hat zum Glück meine Therapeutin gesagt, hey, und jetzt holt ihr eine Zweitmeinung ein. Das kann nicht sein, dass ihr euch die Informationen selber zusammensuchen müsst. Ja. Das geht einfach
nicht. Das tut mir auch so weh, das macht mir gerade so einen Stich ins Herz, wenn ich mir so dich daheim vorstelle, wie du so das aufzeichnen musst. So, das sollte ja eigentlich sein, in der Sprechstunde hockt man zusammen an, macht sich irgendwie auch, weil das finde ich eben auch etwas. 27 ist das Alter, du bist wahrscheinlich mitten im Berufsleben, mitten in deinem sozialen Leben, mitten einfach in deinem Leben. So, das ist, du bist gerade deine Prime am Ausleben, sage ich mal. Und dann willst du ja wie auch ein bisschen planen. Jetzt sind auch 3 Wochen weg vom Fenster sein, viel, finde ich. Und wenn es dann 6 Wochen oder noch länger sind, dann willst du ja wie ein bisschen können wissen.
So viel vor gerade.
Ja.
Hey, und das, also ich bin so froh, dass ich die Zweitmeinung eingeholt habe.
Was haben sie denn dir gesagt?
Also ich bin dort hergekommen und ich habe meine Flussdiagramme mitgenommen.
Nein! Nein.
Und ich habe die so hergelegt und wie der Ärztin gesagt hat, was ich alles für Informationen habe und was nicht und wo dass ich noch Fragen habe. Und die ist wirklich dort gehockt. Also, Entschuldigung, aber also, das wisst ihr, also, das habt ihr noch nicht. Das wisst ihr nicht. Also, das hat man auch noch nicht gesagt. Oh, diese Option habt ihr auch noch nicht. Oh, aber das ist die veraltete Methode und so. Und ich bin so froh, habe nicht gewechselt. Ich habe wirklich dort her, habe gedacht, ich hole mir eine Zweitmeinung ein, habe die Antwort und gehe dann wieder zurück. Ich habe alles abgebrochen und bin einfach bei ihr. Ich habe wirklich so gefragt, kann ich zu euch kommen? Und sie so, ja, sicher.
Was?
Es war wirklich richtig, richtig heftig.
Wie ist denn das? Also geht man einfach, kann man sich dort selber aussuchen, blöd gesagt, wo man an ein Spital oder?
Ja, also meine Frauenärztin hat mich dort
beim ersten Platz
angemeldet. Weil sie gute Erfahrungen hat gemacht. Vielleicht halt auch mit älteren Frauen, oder?
Ja.
Wo so, aber auch als ältere Frau finde ich so, es ist doch wichtig, dass man ästhetische Brüste hat. So, also,
voll.
Mir sind meine Brüste mega wichtig. So,
wieso sollte das irgendwann ändern? Hey, aber ja, logisch.
Und irgendwie, die Weiblichkeit ist mir, also, ich weiss auch nicht, so, ich habe meine Brüste gern. Und ich hätte, ich wollte nicht, dass man dass ich mich dann nicht mehr wohlfühle.
Es ist so krass, wenn man das erklären muss. Wir verstehen dich im Fall voll. Aber manchmal verstehen sie, wissen nicht, das ist ja sie, die nachher kommt erzählen, das ist mir abgeblieben. Sie hat auch gesagt, ich habe so geile Titten gehabt. Ich will doch die behalten.
Ich habe meine Brüste geliebt. Ja. Und das ist so, das gehört zu einem. Und gerade so in unserem Alter hat man sich, auch endlich so, weißt du, irgendwie so kommt man sich ja auch irgendwann lieber rüber. Und findet seinen Körper, also ich weiss, es geht hoffentlich vielen so, kann man sicher nicht verallgemeinern, aber gleich, es ist so...
Ja, gerade wenn du so einen Prozess von Selbstliebe durchgemacht hast und dann heisst es wieso so und jetzt eben, jetzt
müssen
die vielleicht weg oder eben, oder willst du immerhin ein bisschen können planen. Aber was denkst du, ist das gleich in der ersten Klinik oder am ersten Ort, dass das nicht gut ist?
Ich weiss nicht. Ich will es auch nicht so verallgemeinern, aber sie waren auch als Männer, die mich behandelt haben und ich habe so das Gefühl, manchmal eben, darum habe ich mir jetzt sowieso erklärt, weil ich manchmal so das Gefühl habe, vielleicht machen sich Männer die Gedanken nicht. Also es macht einen Unterschied, wenn ich meine Brust ganz, ganz wenig anhebe, einfach schon nur vor Höhe von den Nippen.
Ja.
Also es ist so wie, irgendwie habe ich mich dort einfach so nicht, ich habe mich nicht gehört gefühlt und ich habe wie die Sachen müssen nachfragen, die, wie, glaube für eine Frau ein bisschen selbstverständlicher sind.
Ja.
Und
das Einfühlungsvermögen ist sicher nicht gleich. Also weißt du, auch wenn du das irgendwann mal gelernt hast und weißt, so, das wäre der Fragebogen oder der Antwortenbogen, wahrscheinlich ist
und
es trotzdem
anders. Ich nehme es nicht mal, also weißt du, böse in dem Sinn von, ich finde, das ist man kann es nicht verallgemeinern. Ich habe jetzt auch schon schlechte Erfahrungen gehabt, gerade beim Thema Endometriose, wo einer mich wirklich angeschrien hat am Telefon. Was wollen Sie von mir wissen? Und ich so, hey, ich möchte einfach ganz, holen Sie mich doch schnell ab. Ich habe es ihm dann wirklich gesagt, emotional. Sie sehen doch, dass ich gerade am Brüllen bin. Oder Sie hören, dass ich am Brüllen bin. So. Aber das kann ja auch nicht, muss ja nicht daran liegen, dass er ein Mann ist. Kann ja auch daran liegen, dass er gerade einen schlechten Tag hat. Oder? Aber ich glaube, und umgekehrt denke ich so, eine Urologin kann vielleicht auch nicht gleich mitfühlen, wenn einer ein Problem hat.
Mhm.
Und vielleicht aber auch schon. So. Mhm. Ich meine, wahrscheinlich steht das so Thema Mann-Frau. Mega schwierig, um jetzt abschliessend zu sagen, ob es an dem liegt oder nicht. Aber das Wichtigste ist, du hast den Ort verlagert sofort. Mhm. Hat das irgendwann welche Konsequenzen gehabt? Sind die beleidigt, dass du gewechselt hast?
Oder? Also ich hatte mega Angst gehabt.
Ja, so, ich hatte auch Angst, dass es beleidigt
wird. Ja, wirklich?
Also, dass man sich immer so sagt. Ja, ich hatte dann so das Gefühl, oh nein, hoffentlich, weißt
du.
blöd.
Also, ich
würde mich einfach nie mehr melden. Also ich habe das, weißt du, schon gemacht. Ich bin zu dem Zahnarzt und nach einer Zweitmeinung nie mehr gemolden beim anderen. Und nachher kommen wir zu Erinnerungsmeldungen. E-Mails oder ja. so. Jetzt müssen sie kommen und so, nein.
Aber weißt du, es ist so absurd, dass man in dem Moment an das denkt, ja. aber es ist ja, also ja.
Und ja, wir müssen für zweite Meinung habe ich wie müssen Dokumente anfordern.
Genau, das ist einmal das Problem. Da musst du das Mail machen. Ja. Also, könnte ich die Sachen haben, die Röntgenbilder? Wieso? Oh. Sage ich jetzt mal nicht.
Ja, das Kenntnis.
Nein, aber ich habe irgendwie sowieso müssen anrufen. Und während dem Anrufen habe ich so Mut bekommen. Dann habe ich so gedacht, so, und jetzt sage ich das. Geil. Und dann habe ich so gesagt, also es war echt MPA gewesen, und die waren so toll. Ja. Alle die Frauen, die ich bis jetzt getroffen habe, die irgendwie rundum arbeiten, ja. die waren so lieb. Mhm. Und dann habe ich wirklich am Telefon so gesagt, also, ja, also ich sollte wie auch noch die Dokumente haben. Könntet ihr das an das und das Spital oder an die Praxis schicken? So, weil ich hole eben noch eine Zweitmeinung. Und dann hat ich am Telefon gesagt, das ist super, dass ihr das macht. Ja. Das ist so gut, dass
ihr das macht. Die, die das Telefon haben, dann ist es einmal scheissegal. Ja. Das ist nicht deine
Ehre. Die würden wahrscheinlich selber, wenn sie privat treffen, würden sagen, hey, wir haben gewisse Ärzte, die einfach viel zu wenig Empathie haben mit unseren Patientinnen. Du bist vielleicht auch nicht die Erste, die es sagt. Weißt? Ja. Und ich finde das so wichtig. Ich hoffe auch, dass das jetzt gewisse vom Fachpersonal hören, die dann auch genau so Sachen spiegeln. Genau so Sachen eben mit den Patientinnen planen, machen Zeitplan, Flussdiagramm. Hallo! Ja. Das sind wichtige Feedbacks, die da kommen. Und dann hast du aufgehoben gefühlt bei den anderen.
Also, es war darum auch sehr schön gewesen, weil es gibt so Breast Cancer Nurses, das sind Pflegefachfrauen, glaube ich, ausgebildete, die sich wirklich spezialisiert haben, auf, dass sie wie rund um die Frauen mit Brustkrebs so ein bisschen wirken können. Ja. Also, die haben viel Fachwissen, die haben mega gut unterstützen, die können einmal ins Spital besuchen und fragen, so ein bisschen, wie es geht, geben Tipps, wenn irgendetwas noch nicht ganz sitzt oder irgendwas. So, die sind, glaube auch so ein bisschen Geheimnishüterinnen von Frauen, die wie Brustkrebs hatten und wie Tipps weitergeben. Okay. Also es ist wirklich... Und wir sind in die Praxis reingekommen und eben mein Partner begleitet mich zu all meinen Terminen.
Das ist, das ist wirklich so schön. Wichtig. Das ist richtig schön. Oh, wir müssen nachher vielleicht noch ein bisschen über ihn reden.
Ja, ich habe ein bisschen von ihm schwärmen, ich möchte.
Und wir sind dort reingekommen und dann hat sich wie die Frau Doktor vorgestellt. Und nebenan steht einfach so jemand, der so sagt, hallo, ich bin Breast Cancer Nurse und ich tue diesen Termin jetzt auch begleiten. Einfach, für das ich euch so ein bisschen lernen kenne und so. Und dann ist die wieder reingehockt und ich habe mich so aufgehoben gefühlt. Und ich habe so, ich habe nicht mehr kämpfen um die Informationen, ich habe sie einfach bekommen. Mhm. Und
was in dem Moment so anstrengend ist, ich glaube, das haben wir auch schon besprochen, das ist in dem Moment, ja, eben, bist du schon mit so vielen beschäftigt, dann willst du nicht noch alle hinten anrennen. Ja.
Und irgendwie, wenn ich mich dann so, also ich habe mich dann immer so gefühlt, als hätte ich zu viele Fragen oder zu viele Anliegen oder irgendwie so, ah, sorry, frage ich das noch? So, nein, im Fall, du hast recht.
Das denke ich immer so.
Immer, wenn sie schon so in Schuldigstimmung sind. Ja. So haben sie noch Fragen. So, ja, eigentlich ein Haus.
Achtung, ich nehme jetzt mein Diagramm führen. Ich bin sicher, habe ich noch Fragen. Ja. Ich habe schon so viel mit meinen Schwestern und Kolleginnen so über Arzttermine geredet und sie so, ja, weißt du, so, ich frage, wie ist das bei dir? Und so, und dann, ich habe jetzt dann einen Termin. Ich so, ja, schreib dir deine Fragen auf, mach es parat und dann geh nicht dort raus, bevor du nicht alle antwortest. Weil so viel nach einem Arzttermin läufst du raus und so, das weiss ich eben auch nicht, wie das dann wäre. So, ja, Mann! Ja. Das, für das gehst du nicht an einen Arzttermin, dass du nachher mit noch mehr Fragezeichen rausläufst.
So oft stelle ich am Schluss noch irgendeine Frage, wo ich so denke, Gott sei Dank habe ich das noch gefragt. Ist jetzt schön blöd. Ach,
Glück,
ich das noch. Ja, genau. Ja. Ah, krass. Okay, also und jetzt, das heisst, du hast dich dann dafür entschieden, die ganze Brust rauszunehmen, oder?
Genau. Und also... Zum Glück habe ich das gemacht, weil mir hat dann noch einen 0,2 mm Tumor irgendwo anders entdeckt in dieser Brust. Innen,
wo die anderen noch nicht gesehen haben.
Ja, den hat man nicht gesehen. Den hat man auch im MRI nicht gesehen.
Also, wo sie schon entfernt wurde, haben sie den noch gesehen.
Scheint sie dann so Brustscheibeln. Das stellen wir auch noch witzig vor.
So eine Geschichte. Wie gehst du wie du dein Ragu vorbereitet hast. Nein, sorry.
Sie haben ein MRI gemacht und beim MRI haben sie gesagt, es hat so ein bisschen auffälliges Gewebe. Und bei diesem auffälligen Gewebe habe ich so gewusst, okay, ich werde meine Brust entfernen. Weil mir ist egal, was es für auffälliges Gewebe ist. Es ist auffälliges Gewebe, so, ich will das draussen haben.
Ja. Und erst, als es draussen war, haben sie es gesehen, dass es nochmal war. Ja. Wie sieht so ein Tumor aus? Weiß man das?
Also das ist echt so ein Knüppeli, so ein rundes Ding.
Was hat es für eine Farbe? Weißt du das?
Oh, das weiß ich nicht. Aber ich habe noch einen Fun Fact.
Ja.
Oh,
geil. Ja, jetzt Gumpi wieder.
Macht nichts, wie immer.
Wenn man tätowiert ist, hat man blaue Lymphknoten.
Das stimmt, das habe ich auch schon gehört.
Ist so geil. Also eigentlich ist es ja nicht geil, weil die Farbe geht ja auch in die Lymphdings rein.
Hinten rein.
Ja.
Krass. Stimmt, ich glaube sogar schon mal Bilder gesehen irgendwo.
Aber der Brustkrebs ist dann nicht blau in dem Moment.
Nein, ich glaube okay. nicht. ja, da, also sie haben dann die Brust geschiebelt, oder? Haben da gesehen, oh, da ist noch ein zweiter kleiner Ableger. Und eben der war irgendwo so an einer Lymphbahn dran. So wie ich es verstanden habe, ist wirklich immer ein bisschen schwierig, mir alles zu merken. Und jetzt ist eben der Krebs ins Lymphsystem. Und das haben sie dann auch gesehen, sie haben auch noch Lymphknoten rausgenommen, 4 Stück. Unter der Achselhöhle, auf der Seite, wo die Brustbefall ist.
In der gleichen OP oder erst nachher?
In der gleichen OP. Aha. Und in einem von diesen 4 hat man gesehen, oh nein, da ist ein bisschen Krebs drin. Und jetzt muss man noch weitere 6 entnehmen, weil so statistikmässig ist so, es dürfen nicht mehr als 3 von 6 befallen sein. Mhm. Und dann muss man nicht bestrahlen. Wenn aber mehr als 3 von 6 Lymphknoten befallen sind, dann muss man wie bestrahlen. Und das wäre jetzt ein bisschen blöd, weil das Brustimplantat hat nicht so gerne Strahlen. Darum muss ich jetzt noch einmal, in einer Woche, habe ich noch einmal eine Operation, wo sie mir noch einmal 6 Lymphknoten rausnehmen, für die auch noch zu sezieren und untersuchen.
Ja. Ist das schlimm, wenn man weniger Lymphknoten hat? So ist das für, für das Abfall? Also so
für den Abfluss ist schon nicht so gut. Und es kann wie so dazu führen, dass man so Schmerzen im Arm hat, was ich jetzt im Moment habe. Weil sie mir die 4 haben rausgenommen haben. Ich glaube, es bildet sich wie so irgendwie die Lymph. Bahnen bilden sich wie zurück. Oder ich komme auch nicht ganz raus. Aber also wie
das ist wie ein Abtransportmittel vom genau. Mensch, oder? Dann
ja,
muss
es ja, ja.
Musst du wie so manuell massieren mehr,
ja.
oder was?
Ja. Ja. Und es fühlt sich ein bisschen an wie ein Bläuel. Mhm. So, also ich so, alles so ein blau im Unterarm. Aber ist es ja nicht.
Aber es fühlt sich so an.
Ja, jetzt nehmen wir noch 6 raus. Und es kann natürlich dann noch ein bisschen schlimmer werden, muss aber nicht. Wir gehen davon aus, dass es nicht schlimmer wird.
Mhm. Und zur Sicherheit musst du aber noch Chemo machen.
Ja, jetzt muss ich eben, weil das in dem Lymphknoten innen ist, muss ich jetzt noch Chemo machen.
Das weisst du jetzt noch nicht seit langem?
Nein, das weiss ich eigentlich seit...
Es ist ein Dienstag, wo wir da hocken. Ja, also seit einer Woche.
Vor einer Woche. Dort bin ich eigentlich nur so etwas... Also ich hatte noch so einen Abfluss, gehabt, so, wo Wundflüssigkeit ist abgelaufen. Und dann musste ich heimnehmen, weil sehr viel Wundflüssigkeit noch im Spital ist rausgekommen. Dann habe ich heimgenommen und dann bin ich am Montag mit einem Kollegen zusammen. Weil ich dachte, ja, die nehmen wir ja nur das Schläuchchen raus. Ja. Und dann sind wir dort so, ja, also ich muss euch leider noch sagen, dass ihr ja, da im Lymphknoten etwas hatte und so. Ihr müsst, ja, es sieht so aus, als müsst ihr Chemo machen. Aber sie dürfen es noch nachher besprechen. Und dann sind wir am Donnerstag zusammen an diesem offiziellen Besprechungstermin. Und ich und mein Kollege sind wirklich so dort gekommen, oh mein Gott, Chemo scheisst ja hurra. Also es ist so ein bisschen,
Und hast du wie gemeint, nach der OP ist fertig?
Ja,
so.
Ich habe wirklich gedacht, so, jetzt ist gut, jetzt fange ich mit der Antihormontherapie an. Weil ich muss jetzt auch noch zusätzlich zur Chemo irgendeine ist, muss ich anfangen mit Antihormonen, weil sich mein Tumor von Hormonen ernährt hat und dadurch gewachsen ist. Mhm. Jetzt muss ich 5 Jahre Antihormone nehmen, aber darf nach 2 Jahren Unterbrechung machen. Also mindestens 2 Jahre am Stück muss ich es nehmen.
Und das ist dann auch nicht ohne?
Ja, also die Menopause eben einleiten. Oh, sozusagen, künstlich. Ja.
Oh, was? Und das ist der Grund, warum du auch noch Eizellen eingefrierst,
oder?
Nein,
das ist Chemo.
Das ist Chemo?
Ja, genau. Okay. Also wegen der Chemo, weil Chemo kann die Eizellen angreifen und ich habe mich noch nicht so fest mit meinem Kinderwunsch auseinandergesetzt und weiss nicht, ob ich Kinder will oder nicht. Und,
aber
ja, zur Sicherheit tue ich meine Eizellen
also das ist nochmal
ja auch noch alles so nebenbei. So.
Ja, ja und nochmal on top. Also man könnte ja auch davon ausgehen, jetzt habe ich die OP überstanden, jetzt ist alles weg, gut. Mhm. So, weiter geht's.
Und also es ist so mental, redet. Reproduktion, eben irgendwie so kleine Sachen, wie dass der Arm wehtut. Es sind sowieso, also weißt du, für das, was du am Anfang gesagt hast, so, körperlich merke ich noch nicht so viel. Dein Körper ist gerade huere viel am durchmachen. Mhm. So, das ist ja abartig heftig. Und ich glaube, so, wenn das nicht genug Grund ist, liebe Tronis, dass ihr auch in dem Moment, wo ihr das gehört, wieder mal einen Termin abmacht, wieder mal eure Brust abtasten geht. Wobei ich ja dort auch gehört habe, dass wenn man es tastet, ist es eigentlich schon relativ spät. Also man sollte ja wieso eigentlich präventiv auch schon Mammografien machen, vor allem.
Ja, aber es ist halt so schwierig, wer zahlt das?
Ja, ja. Also wenn du dann 2 Wochen Mammografie machen.
Ja. Und so, man kann es nicht mal überall machen. Es gibt nicht mal genug Brustzentren. Also, es gibt, glaube ich, in der Schweiz relativ viel, aber auch dort ist man noch nicht auf dem Standard, wo man sein könnte. So, das ist schon krass.
Und dann ist halt auch noch bei jungen Frauen sehr dichtes Brustgewebe. Und dann ist manchmal Mammografie auch nicht so ganz durchsichtig. Oder man sieht wie nicht so gut, in der Mammographie, darum müsste man wie fast ein MRI machen. Und das ist dann auch so, also es kostet ja so viel. Mhm. Wenn man das einfach freiwillig macht, weiss nicht, welche Krankenkasse das zahlt. Wenn man im Familienstammbaum wie nicht unbedingt muss. Ja, es ist so schwierig. So, ja, es ist ja gut, hat man dichtes Brustgewebe, aber irgendwie eben eine Mammographie. Und
dafür und dann wieder. Wie lebst du im Moment dein Leben? Nimmst du da Tag für Tag? Ich glaube, dein Partner gibt dir mega viel Support, so wie das jetzt tönt. Wie handelt er das alles? Jetzt gerade eben, wenn du weißt, ich weiß nicht, wann musst du Chemo starten?
Ja, so auch in 3-4 Wochen.
Ja.
So, und also, dann auch dort. So, ich kann mich gar nicht mit dem auseinandersetzen. So, okay, ich werde auch meine Haare verlieren. So, okay.
Ist das
das weiß ich eben nicht, aber ich glaube, es. Also, ja. So. Ja. Also meine Psychologin hat mir auch schon so einen Link geschickt, so wegen Eigenhaar und Zeug und Sachen. Also, ich glaube nicht, dass es einen Weg dran vorbeigibt. Und gleich denke mir so, ja, das sind halt die Haare weg, die kommen ja wieder. Also, es ist ja nicht.
Ja. Aber gleich auch das, wie die Brüste dich ausmachen, ein Stück weit so. Haare sind für so viele Frauen so etwas emotional. Schon wenn man mit dem Coiffeur 2 cm abschneidet, ist es so, meine Haare. So, es ist völlig verständlich. Es ist einfach nicht etwas, was du vorhergesehen hast. Du bist nicht ins 25 gestartet und hast gewusst, so, du kommst jetzt Brustkrebs über das Jahr.
Nein. Ich finde es so krass, ist jetzt auch gerade vor kurzem eine Kollegin von einer Kollegin, die auch Brustkrebs hat und auch mega, also vor kurzem gerade das erfahren hat. Und sie hat dann so ein Nachmittag gemacht mit ihrer Family und ihren Freundinnen, wo sie sich wirklich die Haare ganz abgeschnitten hat selber, weil sie gewusst hat, es wird wahrscheinlich passieren. Einfach so, eben wieder so, dass ich nehme sie die eigene Hand und mache einfach. Aber auch das, eben, ich meine, es ist so, du hättest das nicht entschieden, wenn du nicht hättest müssen. Es ist ja einfach so ein Versuch. Aber da kommt in dem Fall ja wahrscheinlich noch so viel mehr. Eben, vielleicht nochmal zurück zu dem, wie stemmst du das? Wo holst du die Unterstützung, irgendwie Kraft für so jeden Tag das Beste daraus zu machen?
Also es ist mega schwierig. Es ist auch so schwierig, also wir wohnen zusammen und in Beziehung, also es, ja, er ist halt schon ein bisschen der Prellbock. So, und es ist wie mega brutal. Weil eben, einmal bin ich so, komm, wir machen etwas, wir unternehmen etwas. Und 2 Stunden später habe ich so einen kompletten Shutdown und bin so, ja, jetzt bin ich einfach hässig und lass mich in Ruhe. Und das ist, also, ja, ist auch nicht einfach für ihn. Ja, aber er macht sein Bestes. Und also so, ich weiß nicht, ob ich es schaffen ohne ihn. Ja. Weil ich wie so, er ist schon so ein bisschen mein Anker. Und er hat mich auch schon in dieser ganzen Psychose-Zeit begleitet. Also wir sind echt ein gutes Team. Oder er ist einfach stark für uns beide, ich weiß nicht. Ja. Er ist ein Green Flag.
Das tönt wirklich bestens an.
Aber eine, die schon gut versorgt ist mit einer anderen Green Flag. Es ist mega schön, dass ihr euch gefunden habt. Und so.
Ja, voll. Das ist ja schön, wenn man sich irgendwann so sagt, hey, wir sind füreinander da. Das wird sicher auch Zeiten geben, wo du für ihn wirst, da sein, mich wieder. Und
wobei es ja schwierig ist, manchmal so zum Hilfe annehmen. Mir geht es manchmal so, wenn ich so das Gefühl, meine Freundin macht 1 Million Mal mehr für mich, als ich für sie. Und ich denke, ich muss es irgendwie ausgleichen. So, aber wahrscheinlich ist das Leben einfach so, dass mal so, mal so.
Ja. Das habe ich aber auch ein bisschen, dass ich so das Gefühl habe, oh, jetzt hättest ja du irgendwie, weiß ich nicht, Diplom für oder du hättest das oder so. Oder du bist 30 geworden. Und es ist so schwierig, irgendwie so Energie für die Sachen zu haben, wo so wie sie so Ereignisse in seinem Leben. Und ich denke mir so, oh mein Gott, ich will so viel Geld. Und dann bin ich wieder komplett überfordert, weil ich so zu viel will. Und dann ist es so wie, ich kann nicht mal das. Und also ich mache mir schon auch Vorwürfe. So. Aber ich weiss, es kommen bessere Zeiten. Ja. Ich weiss, ich werde irgendwann nicht mehr so viel Mühe in Anspruch nehmen und darf ich mehr geben.
Und ich meine schon nur, dass du so Sachen überlegst, obwohl du jetzt eigentlich den Fokus voll auf dich und deine Gesundheit setzen zeigt ja, wie viel Respekt und Liebe du für ihn hast. Und ich glaube, so, das ist wahrscheinlich der Grund, dass er da ist und möchte für dich da sein, weil du eine super tolle Frau bist. So, das ist ja wie... Ja, oh Mann.
Und ich habe noch gefragt, bevor wir daher sind, ob ich das erzählen darf. Aber ich glaube, es ist schon mega wichtig. Also er hat sich jetzt auch Hilfe geholt und wie therapeutische Hilfe und wie weil es langsam einfach auch so eben nicht mehr aushaltbar ist mit all diesen Schicksalsschlägen. Und auch so ein bisschen, eben er muss so viel von mir abfahren und so viel stemmen. Und er muss so viel schlucken, weil er darf dann nicht, wenn ich hässig bin, also er darf nicht, er darf schon, aber er macht halt, er ist halt nicht hässig gegen mich, sondern so, okay, das ist wie jetzt die Situation und ja, und schluckt halt auch mega viel. Und
auch das braucht irgendwo ein Auffangbecken.
Genau.
Ja,
mega, voll mega schön. Genau.
Voll schön.
Und das gibt es ja auch, mega, also so Therapieangebote für Angehörige oder Leute, die so indirekt betroffen sind. Das ist ja eben das, was vielleicht auch unterschätzt wird. Ich meine, jetzt haben wir jetzt heute keine Mutter, die mit uns über das redet, aber das habe ich auch schon sehr oft gehört, dass es eben auch für Kinder zum Beispiel mega schwierig ist, wenn die Mami plötzlich wegen Brustkrebs nicht mehr gleich präsent ist. Oder für die Mami selber, so, oder hast du noch Kinder, die du versorgen und wo du irgendwie schon nur Care-Leistung irgendwie, wo so, wer hütet dann die Kinder während all diesen Arztterminen? Und so, ja, also es sind so viele, eigentlich, wenn man wollen, so viele Töpfe, die man da noch aufmachen müsste, weil ja, es kommt noch so viel dazu, irgendwie, wo man gar nicht bedenkt im ersten Moment, was so eine Diagnose nachher im Leben ausmacht.
Also ich habe mir das gestern, als ich so zur Tür raus bin gegangen, habe ich mir so überlegt, oh mein Gott, wenn ich jetzt noch Kinder hätte.
Mhm.
Das wäre so crazy.
Ja.
Ich wüsste nicht, wie ich das handeln würde. Ja. Also so, da hast du dann noch andere Leben, die du auch noch dazu musst schauen. Aber ich bin jetzt so, ich habe so einen riesen Fokus auf mir. So, ich habe wirklich Respekt vor allen Müttern.
Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich, da weißt du wirklich nicht, wenn du das von außen betrachtest, wie funktioniert das überhaupt? Wie schaffen es die Leute dann noch irgendwie, das zu stemmen?
Ja. Aber dort habe ich auch mit der Ärztin mega lange über das geredet, weil das ja wirklich gerade bei Müttern, die mit Kindern, sage ich mal, eben so im Primarschulalter, ultra schwierig ist, weil sie richtig präsent sind. Und dort ist anscheinend wirklich das Einfachste, wenn man ihnen so mit also weißt, hilft mit zum Beispiel, man kocht zu Mittag für die Kinder, oder dass sie wie das weniger hat, so, dass man wirklich nicht nur mental unterstützt oder auch, aber dass man im Austausch ist mit ihnen und eben vielleicht mit, das ist jetzt eben eigentlich so weg von deiner Geschichte vielleicht in dem Moment, aber für Leute, die das vielleicht jetzt gerade durchmachen, so suchen euch die Hilfe im Umfeld und wenn ihr selber jemanden habt, wo ihr kennt, der Brustkrebs hat, so, ja, wirklich aktiv helfen. Vielleicht kann uns dort auch die Mail, die jetzt dann dazu kommt, etwas dazu sagen. Ich glaube, bei ihr war auch viel so mit irgendwie Rechnungen oder mit Papierkram erledigen für jemanden. Also, was ist das, was dir am meisten hilft? Weißt, wie kann dich dein Umfeld am allerbesten unterstützen?
Hey, ich glaube, das bin ich wie jetzt noch so ein bisschen am Rausfinden. Ist noch schwierig. Ja. Einfach Leute, die wie sagen, hey, ja, heute Abend mit Zeit. Bist du rum, hast Bock, ich komme gerne vorbei. So, das hilft mir, einfach, wenn Leute wirklich so proaktiv auf mich zukommen. Aber wo ich auch genau weiss, wenn ich jetzt ein Nein sage, ist es wie easy. Also wenn ich jetzt sage, nein, mal im Fall nicht. Mhm. Oder so, ja, du kannst kommen, aber wir müssen einfach ein bisschen, ich mache mega gerne Putzeln. Und dann lade ich aber so Leute ein, so, ja, ihr könnt Putzeln machen.
Aber verlangt nicht zu viel von mir. So,
ja, bisschen,
dass
so.
Die Leute dich nicht noch fordern. Aber das ist ja wie, also würde ich jetzt sagen, ist eigentlich selbstverständlich, dass man das, die Augen dann ein bisschen sagt, so, ja, ich muss jetzt nicht irgendwie von dir noch so ein Bürzchen haben.
Ja, das hilft mir einfach so, dass, hey, ja, dann Zeit, kann ich dann vorbeikommen. Ja, und dann, das, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Essen, weißt du, wo ich mir auch so denke, ich schaffe es nicht mal für mich, alleine zu kochen, so wenig Energie, dann irgendwie noch einkaufen und so, gar keine Lust auf das, so. Irgendwie, ja, da bin ich mir jetzt wie auch am Unterstützung suchen und wie am Schauen, dass ich es ein bisschen aufgelesen und habe eben auch schon als Partnerfreundin gesagt, so, hey, im Fall, so, ja, vielleicht können wir wie mal zusammen etwas essen, weil einfach das Essen auch so mega im Fokus ist, so das Ausgewogene. Ja. Und einfach so an mich, also das ist mega blöd, aber einfach so, es ist wie so eine Kehrseite, oder Leute schreiben mir und es ist so schön, dass Leute an mich denken und dass mir Leute schreiben. Und gleichzeitig habe ich wie dann aber so die Aufgabe, wie denen zurückzuschreiben.
Ja, ja.
Und denke mir dann so, oh mein Gott.
So, ja, schon wieder schön schreibst du mir, aber jetzt habe ich wieder alles offen. Jetzt bin ich wieder in der Bringschuld.
Ja. Aber eigentlich schon nur, wenn Leute mir schreiben, hey, denke ich im Fall an dich. Das tut so gut. Und dann kann ich euch ein Herzchen zurückschicken, wenn er es erledigt. So, dann muss ich nicht mehr alles erklären, was ist jetzt alles gelaufen und was ist alles gegangen. Ja, das tut eigentlich mega gut, wie zu hören, wenn Leute an einem denken. So.
Wie wichtig ist dir, weil ich weiss eben, Mel, du hast sie schon jetzt ein bisschen gespoilert, aber macht nichts, was jetzt dann kommt. Ich glaube, das ist für sie ein ganz grosses Thema gewesen. Oder vielleicht immer noch, wie wichtig ist dir der Austausch mit Frauen, mit dem gleichen Schicksal, mit irgendwie so die Verbundenheit oder eben so, dass wir, ihr seid vorher da gewesen und ich habe so richtig gemerkt,
ihr könnt euch wirklich so gegenseitig einfach nur so, ah, ich habe das so und so gemacht und bei mir ist es so
wir
und so.
Ihr habt euch fast nicht voneinander losgebracht.
Ja. So, das ist mich ein mega wichtiger Punkt, dass man dort den Austausch haben kann. Nicht einfach nur mit Leuten, die gesund sind und sagen, oh, du Arme, ja, oder es tut mir leid, sondern jemand, der wirklich in der Thematik irgendwie auch ein bisschen drin ist.
Hey, ich habe jemanden in meinem Umfeld, der letztes Jahr Brustkrebs hatte. Sie ist aber 50 und darum ist es manchmal also so für mich wie schwierig, weil ich wie weiss, hey, ich könnte so fest von ihr saugen und ich könnte wie so fest von ihr profitieren.
Ja.
Und gleichzeitig ist sie nicht ein Mensch, der sehr, sehr nah ist und ich traue mich manchmal fast nicht und habe so Angst, dass ich wie ihr auf die Füße schaue oder was auch immer.
Ja, ist ja wie auch nochmal ein Wunden aufreißen bei ihr, vielleicht, ja, wenn sie wie mal das hinter sich lassen aber
obwohl, dass sie sagt, es wäre mega okay, so, ja, ich dürfte wie jederzeit mich melden und das weiss ich auch, aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen Angst besitzen. Also, mhm, die Mel ist die erste Person, die ich jetzt so.
Oh, finde ich das aber mega schön, dass wir vielleicht da können, irgendwie, weiss, so, ja, auch irgendwie zusammenführen.
Ja, also es, halt auch in einem ähnlichen Alter.
Ja.
Es ist so, ja,
ja,
es ist irgendwie mega schön. Und ich habe wirklich so gedacht, oh, ich muss so viele Fragen stellen und ich muss, ja, aufsaugen. Und oh, wie war das bei dir? Und, oh.
Mhm. Ich glaube, wir lernen euch unbedingt, also die letzten paar Minuten können wir ja vielleicht alle zu vierten machen, einfach ein bisschen wie dass ihr wisst, wieso, ja, wir das so aufgesplittet haben, weil Tara und ich zu viel reden. Zu viel. Ja, und zu vierten ist das dann auch so ein bisschen schwierig. Aber ja, vielleicht können wir wie am Schluss nochmal so ein Fazit miteinander schnüren und vielleicht... hast du noch das letzte Wort für den Teil jetzt? Am Schluss hören wir ja nochmal von dir, aber dann würden wir vielleicht langsam zu jemandem
einen Switch machen.
Ja,
einen Switch machen.
Hey, ich möchte euch allen Leuten mitgeben, dass wenn sie irgendetwas bemerken an sich, was nicht ganz normal ist, sei es etwas in der Brust oder sei es auch sonst irgendwo ein Buckeli oder was auch immer, so, geht es gescheit rein, ist mega zeigen.
Ja.
Weil ich habe so viele Horror-Stories gehört von Frauen, die es wie mega spät entdeckt haben und wie das bei ihnen war und was dort die Folgen waren. Ja, gescheiter einmal mega zu sagen als einmal zu wenig, das wäre mir wie mega wichtig.
Das ist mega schön.
Ja.
Und ich habe vielleicht noch so gesagt, eine schöne Beziehung führen mit jemandem, der oft eure Brüste anlangt.
Das ist sicher auch vom Vorteil.
Ja, ja. Also ja, aber wirklich. Es ist so, da kann, ja, man Leben retten. Und wenn man, ja, das irgendwie gar nicht mehr so gut miteinander schlagt, kommt, dann kommt es vielleicht gar nicht mehr dazu, dass man einander so ein bisschen anlangt. Und eigentlich ist das voll etwas Schönes, dass ihr noch so nach vielen Jahren Beziehung noch...
Ja, oder? 5 Jahre.
Jetzt. 5 Jahre, ja. Dass ihr noch entsteichelt und eben in dann so Sachen rauskommt in dem. Also das ist... Eigentlich ja, erst in dem Moment.
Glück im Unglück. Oder ja, ja.
Ja.
Ja. Danke, hey, Linda, schon mal jetzt.
Kommst du nachher einmal dazu, dann gibt es dann das richtige Geschnurr für die, die bis am Schluss dranbleiben. Ja. Dann sind wir dann zu vierten da. Dann würden wir sagen, machen wir einen fliegenden Wechsel bei uns. Oder?
Yes.
Merci vielmals.
Danke. Danke auch. Und ihr kennt sie, wenn ihr früher, vor 1,5 Jahren, die Rundsitzung gehört habt. Sie ist nämlich vorbeigekommen, genau zu dem Thema. Damals hat sie, wenn es mir recht ist, den Brustkrebs gerade überstanden gehabt. Und es nimmt uns mega Wunder, wie es ihr jetzt geht. Wir müssen ihren Namen wieder so schön sagen wie damals.
Mel.
Oh Gott,
Mel. Lange ist es her.
1,5 Jahre. Und da ist sie, du siehst so geil aus. Wirklich, ja. Du passest perfekt in unser Studio.
Ja, das ist Pinktober.
Ja.
Ziehst du es durch? Ziehst du im Oktober immer pinke Sachen an?
Also ich tue dann schon mehr so die Sachen präsentieren oder halt so Kleider tragen und so.
Ja. Weil du bist wirklich, Mel, wir haben jetzt schon auch während dem Gespräch mit der Linda immer wieder müssen auf dich kommen, weil ich glaube, du bist schon so sehr prägend gewesen für uns, was das Thema Brustkrebs anbelangt. Ja. Weil du auch, und das ist wirklich ein Hinweis an euch alle, die gerade sich möchten mehr einlesen oder vor allem austauschen, man kann sich jederzeit bei dir melden, das hast du schon dort gesagt.
Ja.
Und jetzt nimmt es uns mega Wunder, wie es dir 1,5 Jahre später geht. Ich meine, wir haben dort sehr viel über deine Diagnosen erfahren gehabt, wo schon dort einen Moment zurückgelegen ist. Aber bei dir hat es ja ultra viele Komplikationen und Scheissdreck gegeben hinten raus mit deinen.
Also nicht wortwörtlich.
Was?
Scheissdreck hinten raus. Scheissdreck hinten
raus. Ja gut, hoffentlich auch in 1,5 Jahren ein paar Mal etwas hinten raus.
Und uns nimmt es Wunder, wie es dir geht. Was ist seitdem so passiert?
Hey. Ja. Geheiratet habe ich.
Ich habe es gesehen! Gratuliere! Ja. Ich wollte es nicht selber sagen, aber ich habe es gesehen.
Ja, gratuliere. Ich bin wirklich sehr happy. Oh. Oder mir. Wir sind jetzt eigentlich ja, mitten im Kinderwunschthema.
Ja.
Und ja, sonst gesundheitlich geht es mir im Grossen und Ganzen gut. Also Krebszeug ist stabil, Gott sei Dank.
Wie lange jetzt schon cancer-free?
Ja, im 2020 hatte ich die Diagnose. Und bis die ganze Therapie-Sache durch war, war es dann schon 21. Es zieht sich halt schon recht in die Länge, halt eben dann nachher noch mit den vielen Operationen, die Komplikationen geben und so.
Ja. Wie lange hast du jetzt keine Operation mehr müssen?
Ich muss gerade studieren. Ich habe die letzte grosse Operation war Ende 22. Und dann hatte ich zwischenzeitlich aber noch so Lipofiling gehabt, also so Fett ist mir abgesogen worden am Bauch und Oberschenkel. Und ich habe da, wo ich den Port kann und es mir dann entnommen hatte, ich so eine Delle nachher, wo sie mir das aufgefüllt haben. Oder halt von der rekonstruierten Brust, die nicht ganz so schön wurde. Einfach so Fett halt. Aber das machst du auch unter Vollnarkose.
Also für die, die damals vielleicht noch nicht Thronsitzung oder Thronsitzung hat es damals noch geheißen, gehört haben, die Mel hat die Folge geheißen, meine Brüste wollten mich töten. Weil du ja wirklich eigentlich eine Liebesbeziehung mit deinen Brüsten gehabt hast. Also du bist so stolz auf dich gewesen, das ist mir so geblieben, weil ich gar nicht relate. Ich hasse meine Brüste, aber
was?
Das ist einfach nichts Spezielles. Aber ich habe das so geil gefunden, du hast es nachher auch Fotos gezeigt, so vorher und nachher. Und dort ist ja wirklich auch, bei dir ist es auch mega die Ästhetik gewesen, wo du darunter gelitten hast. Nebst allem anderen noch zusätzlich. Magst du ganz einen kurzen Überblick geben über deine Krebsgeschichte, über deine Zeit mit Brustkrebs, was dich am meisten geprägt hat?
Ja, eben, das war, denke ich, schon der Verlust gewesen. Also natürlich zuerst mal der Schock, weil ich habe ja meinen Brustkrebs nicht ertastet. Ich hatte ja 3 Tumore in der Brust. Mit so kleinen Satelliten. Ja, halt einfach das Ganze drumherum. Eben. Wie jetzt Linda vorhin schon erzählt hat, du säckelst eigentlich von Termin zu Termin und du kommst gar nicht hinten an mit dem Kopf. Du funktionierst einfach, du gehst einfach, weil du weißt, du musst. Aber am Ende des Tages ist so, was ist jetzt da besprochen worden? Und ja, so Sachen.
Du bist nicht wirklich präsent in dem, was gerade passiert, oder kannst du das merken?
Genau, ja. Also es ist immer gut, wenn meine Mutter stets mal eigentlich mitkommt, die wichtigen Termine. Und dann später noch meine Ex-Partnerin. Und von dem her ist es gut, wenn du immer jemanden dabei hast, eigentlich so. Wo das auch ein bisschen mit aufnehmen. Ich habe natürlich eben extrem auch gelitten. Mein Tumor hat jetzt keinen Namen gehabt, er war einfach der Motherfucker. Und ich habe auch eigentlich, ich habe ja vieles verarbeitet in meinen Insta-Posts auch.
Ja.
Weil eben, wie es Linda vorhin jetzt auch gesagt hat, die Leute informieren. Plötzlich schreiben dir Leute, weil sie schockiert sind, wo du vielleicht schon vor Jahren irgendwie nicht mehr gehört hast. So, oh mein Gott, mega schlimm, wie geht's dir? Und irgendwie findest du es schön, aber eben denkst du, ja, bist jetzt einfach neugierig oder interessiert es dich wirklich?
Ja, ja, so.
Und darum habe ich es eigentlich dann in diesen Posts gemacht, mehr oder weniger auch, damit ich eben nicht jedem haben müssen antworten. Und habe dann eigentlich dort mir auch die Frage gestellt, so, in meinen Posts, wie kann ich mich von meiner Brust verabschieden? So, das war schon auch etwas, wo mich, also eben halt einfach der Verlust von der Brust. Oder
und das sind ja schlussendlich dann beide auch.
Genau, ja.
Beide gewesen.
Ja, wo ich, also bei mir ist auch, sie hat mir auch, die Ärztin, mir zur Wahl gestellt, ob ich brusterhaltend operieren oder nicht. Und ich habe einfach gefunden, nein, ganz oder gar nicht. Ich bin aber auch eher ein bisschen so der Typ für das.
Radikal.
Und, ja. Und das ist eigentlich so wirklich für mich so ein bisschen, nicht einmal, dass ich die Haare verliere oder sonst irgendetwas, weil eben jeder, der mich kennt, also ich sehe auch mit Glatzen verdammt geil.
Das ist schmälig. Also gut, gewisse Sachen haben sich nicht geändert. So beschämend noch.
Sie ist frech wie eh und
ja,
eh.
Ja. So geil.
Ja, nein, das ist so. Und mit dem hatte ich dann Mühe gehabt, mit dieser ganzen Rekonstruktion, weil halt eben, es hat nicht von Anfang an recht funktioniert und Komplikationen und so. Mittlerweile kann ich vor dem Spiegel stehen und sagen, hey, es ist okay, so wie es ist.
Wird das besser? Und hast du das Gefühl, das wird jetzt im Laufe der Zeit noch mehr zunehmen? Also ist das etwas, wo du merkst, so je weiter das weg ist, desto mehr kannst du dich akzeptieren und gerne bekommen und deinen Körper?
Ich weiss es nicht. Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, es gibt Zeiten, wo das Thema für mich so ein bisschen wie in den Hintergrund gerät. Jetzt zum Beispiel, wo ich mich mehr so ein bisschen mit dem Thema Kinderwunsch befasst habe, da befasse ich mich weniger mit dem Thema Krebs.
Wobei man muss ja auch sagen, dass die zwei auch teilweise noch Überschneidungen
haben,
oder?
Ja, natürlich. Also das ist, da kommt halt dann schon auch oft, wenn es jetzt nicht klappt oder sonst irgendwie, oder ja.
Aber vielleicht einfach nur schnell, du bist vorher aufs WC und ich habe, oder wir haben es auch vorher schon am Anfang gemerkt, so, du bist die ganze Zeit jetzt angehockt, während Linda ihre Geschichte erzählt hat und ich glaube, es ist für dich emotional gewesen jetzt. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht so erwartet. Ja. Du wirkst immer sehr
krass. Ich auch nicht. Ist, also,
du aufwühlen.
Ja, es ist schon, ich muss auch jetzt gerade ein bisschen. Oh. Aber nein, es ist halt geil, wenn du so Sachen hörst. Sie ist jetzt gerade am Anfang von dem Ganzen. Mhm. Und wenn ich so darüber nachdenke, weiss ich noch ganz genau, wie das bei mir war. Ich habe immer gedacht, ja, ich konnte das wie nicht realisieren. Ich weiss, ich bin aus meiner Frauenarztpraxis rausgekommen und habe eigentlich zuerst Nummer von meiner Chefin gewählt, weil ich wusste, jetzt bin ich krank geschrieben. Und sie war aber in der Ferien und ich dachte, nein, dieser läuft jetzt nicht an. Und dann habe ich ins Geschäft angerufen, ich so, ich habe Brustkrebs, ich bin krank geschrieben. Und so, okay. Meine Ärztin hat gesagt, schauen Sie, es werden so viele Termine auf Sie suchen und Sie werden froh, Sie sind krank geschrieben. Mhm. Und ja, das ewige Warten auf die Termine halt dann auch, bis du mal bis Bescheid weißt, bis dorthin kannst du gehen. Gut, bei mir ist es jetzt eigentlich relativ zügig gegangen, aber eben Biopsie da, dann dort untersuchst, du hast selber keine Ahnung und so. Und weißt du nicht, was passiert? Eigentlich ist dein Leben total in den Händen von fremden Leuten, eben von Ärzten. Ich war schockiert, als ich jetzt ihre Geschichte gehört habe mit dem Spital. Ich muss sagen, ich sage es jetzt laut, ich bin im Kantonsspital Baden. Und ich bin von Anfang an bis zum heutigen Tag so etwas von gut betreut worden. Ich habe mich aufgehoben gefühlt, nonstop. Wirklich top.
Super.
Das ist so schön zu hören, dass es gute Orte gibt, wo man versorgt wird, wo man informiert wird, betreut. Das ist super, super schön. Und eben, ich glaube, auf der anderen Seite sieht man dann Sachen wie bei der Linda. Es gibt halt beides. Aber was glaube ich, und wir müssen euch unbedingt nachher vereinen, also ich glaube, das ist so ein Segen in dem ganzen Scheiß, dass ihr zwei junge Frauen sind, es ist nicht häufig, dass man in dem Alter an Brustkrebs erkrankt und irgendwie habt ihr da schon eine Connection, die glaub, ganz speziell ist oder wo auch du jetzt durch deine Erfahrung kannst jemandem mega, mega Stütze geben, hoffentlich, oder?
Und ich mache das auch gerne. Ich meine, ihr kennt mich jetzt ein bisschen. Ich bin jemand, mit mir kannst du über alles reden.
Mhm. Ja.
Ist ein Kruste an der Füdlibacke oder weiss ich, ist mir scheißegal. Ja. Weil ich aus der Pflege komme oder weil ich einfach jeden Mensch als etwas Schönes gesehen. Also es ist einfach...
So keine Berührungsängste?
Gar nicht.
Was ist denn jetzt, wenn du jetzt... Also es hat dich emotional gemacht, jetzt auch der Linda, ihre Geschichte. Was sind die Sachen, wo du anders erlebt hast? Jetzt eben zum Glück einen besseren Verlauf gehabt oder besser dich betreut gefühlt. Was sind die Sachen, wo du Ähnlichkeiten siehst und was sind die Sachen, die vielleicht ganz anders gewesen sind?
Also eben... Vieles, was ich jetzt von ihr gehört habe, ich bin dort hinten wie so ein Wackeldackel.
Ja.
Bin ich
gehockt, weil ja.
Genau, ich erkenne mich. Oder
so die Wut auch zum Beispiel?
Extrem. Oder? Also ich bin bis heute wütig. Und es gibt wirklich, ich leide ja leider seit der Chemotherapie und der ganzen Krebsgeschichte unter dem Fatigue-Syndrom. Also ich bin müde, ich kann nicht schlafen, schnell erschöpft. Habe ich einen Energieschub zum Beispiel, letzten Donnerstag, habe ich gedacht, heute geht es mir richtig gut. Ich putze die Wohnung und Spinnhuppen aus der Ecke absaugen. Und, also wirklich...
Richtig Frühlingsputz fast.
Ja, im Herbst. Ja. Aber hey, du leidest nach 3 Tagen.
Wirklich?
Also Schmerzen eben auch halt durch die Medikamente. Ich habe die Antihormontherapie, da bin ich eigentlich auch noch dran.
Immer noch?
Ja, bei mir ist es ja so, ich habe sie unterbrochen.
Aha.
Also ich habe sie letzten August, ich darf sie jetzt für 2 Jahre unterbrechen oder pausieren, besser gesagt, für den Kinderwunsch.
Ah.
Und,
weil man dort die Hormone braucht, genau. um bessere Fruchtbarkeit
zu haben. Genau, weil der Körper ist, wie sie gesagt hat, in der Menopause.
Krass, eben,
also es ist eigentlich auch hormonell ein U und Aben, extrem. Ja. Jetzt, ich musste schauen, dass ich dann die Mens wieder bekommen habe. Und, also es ist wirklich... Mhm. Ja, also
gibt es irgendetwas, wo man dann nicht hat? Es ist ja wirklich krass. Und eben, Frau dann noch in einem gebärfähigen Alter eigentlich, weißt du, so, wo irgendwie sonst schon mega viel würde wahrscheinlich passieren, hormonell und körperlich und je nachdem. Aber so, es gibt nichts auf der Liste, wo kein Höckli hat, wenn ihr so erzählt.
Ja, es ist einfach, es gibt Tage, jetzt nach 5 Jahren, wo ich die Diagnose bekomme, wo ich am Mittag fange, erst aus dem Bett komme. Weil ich einfach am Morgen verwache und ich das Gefühl habe, habe ich überhaupt geschlafen diese Nacht?
Shit, ey.
Du verwachst und du fühlst dich, als wärst du 90 oder so.
Mhm.
Dir tut der ganze Körper weh. Und eben die ständige Mühe, dass du nicht schlafen können, aber gleichzeitig durch den Tag kämpfst du. Bei mir ist dann meistens so das gegen oben, wenn dann eigentlich Zeit wäre für ins Bett, dass ich dann denke, wo jetzt könnte ich?
Mhm. Ja.
Keller aufräumen, Staubsaugen, Wäsche machen, und dieses. Mhm. Und ich bin halt extrem, ich studiere so viel. Wirklich. Also mein Kopf ist...
Nicht mehr am Rattern.
Ja.
Aber, und das ist ja, also man merkt offensichtlich jetzt auch all die Jahre, das Thema Brustkrebs, du wirst es nicht los, es hat immer noch die Nachwirkungen. Und aber eben auch durch das, wie du damit umgehst, wie du öffentlich dich zeigst mit dem Thema, ist schon... Oder, weißt du, würdest du sagen, wirst du jemals nicht die Mel, die mit dem Brustkrebs sein? Oder machst du das auch bewusst? Und ist das auch so, wie gehört das dazu?
Jetzt gehört es dazu, ja.
Mhm.
Ich denke, es war mein Weg, um damit umgehen zu können. Ich hatte auch niemanden in meinem Alter, damals, in meinem Umfeld, der das durchgemacht hat. In meiner Zeit war noch Corona.
Ja, stimmt.
Da fühlst du dich einfach scheiße alleine, oder?
Eben, ich glaube, wir haben vorhin mit der Linda so ein bisschen das, warum müssen gewisse Leute so durch die Scheisse durch. Und bei dir genauso. Also weißt du, wenn man könnte, würde man dir die Zeit wegnehmen und das leiden. Aber das heisst ja überhaupt nicht, um es zu relativieren oder irgendwie rechtfertigen, was du hast müssen durchstehen bis jetzt schon. Aber trotzdem bist du jetzt eine Person, die wahrscheinlich anderen, gerade in deinem Alter, mega viel geben kann.
Vielleicht ist das der Grund.
Und, ja, also, und ob es Grund ist oder ja einfach, Grund, das ist jetzt wie ein gutes Plus im Moment, Stand jetzt, mega etwas Schönes, dass du kannst und mit Leuten in Austausch kommen, die vielleicht gerade mega verloren sind und niemanden haben, wo sie können gehen und mit ihnen reden. Ich finde das so schön und ich bin mega dankbar, dass ihr euch heute getroffen habt und dass du so
auch
den Kontakt suchst zu Leuten und dass es eben die Kreise gibt von Frauen, wo man sich kann austauschen und irgendwie Freundschaften schliessen.
Mm. Ich finde das irgendwie krass bei dir zu sehen, so wie fest, dass obwohl du, wo du angeguckt bist, haben wir dich gefragt, ja, wie fest ist jetzt Brustkrebs noch das Thema? Ja, eigentlich gerade nicht so. Aber gleich, wenn du überlegst, das ist so prägend für deine Identifizierung. Also weißt du, nur, dass du jetzt immer noch nicht wegen Brustkrebs kannst arbeiten, zum Beispiel. Das ist ja, das, ich glaube, und das unterschätzt man, wenn man nicht am Arbeiten ist, wie fest das einem das auch... Man kann ja darüber streiten, ob das Modell, wie wir es hier haben, dass wir uns fast zu Tode krampfen, sinnvoll ist oder nicht. Aber arbeiten oder irgendeine regelmäßige Tätigung gibt einem ja einen Sinn auch.
Man wird ja immer daran erinnert. Bei Kleinigkeiten schon. Eben, wenn der Körper nicht...
Schon die Arme hast du vorhin gesagt, magst
du genau. Fast nicht. Es ist halt, gell, wenn der Körper nicht macht, was dein Kopf will, das ist etwas, was mich auch während der ganzen Chemo richtig...
gefickt hat.
Ja. Deutsch gesagt, gefickt hat.
Mhm.
Also wirklich, weil ich bin jemand, ich habe immer gearbeitet, ich bin ein Macher oder eine Macherin. Und dann so ausgenockt zu werden und einem halt dann auch Musik ist da so, jetzt musst du herliegen, das ist schon... Und das eben erlebe ich jetzt halt auch noch nach dieser langen Zeit eigentlich, dass man das so ein bisschen manchmal, ja... in den Weg kommt, oder eben jetzt, wenn es halt nicht einfach auf natürlichem Weg klappt mit schwanger werden, denkst du so, hey, ja. Und halt immer, wenn du in den Spiegel schaust, wenn du Blut in den Spiegel schaust und einfach denkst so, okay, das ist mal, eben, mir sind meine, hey, meine Bubis sind mir wichtig gewesen. Ich habe die wirklich geliebt und ja, und jetzt sind sie halt nicht mehr, jetzt habe ich es langsam akzeptiert, so wie sie aussehen und alles. Aber
wie viele OPs hast du machen gesamthaft?
Ja, also 12 bis 13 Eingriffe habe ich insgesamt gehabt, weil ich halt eben sehr viele Komplikationen hatte und mit dem Lipofiling zusammen.
Krass, eben, also weißt, 13 Mal ist dort irgendwie umgeschnibbelt und gemacht worden. Es ist schon krass.
Das ist jetzt aber halt auch Ausnahmezustand.
Also fair, ja, aber Ausnahmezustand könnte auch jemand treffen. Also weißt, es ist ja wie, eben, es ist dir passiert. Und jetzt, wie darf ich fragen, so, wie sehen jetzt deine Brüste aus?
Hey, ich kann das nachher zeigen.
Ja, eben, du bist mega offen.
Ich bin voll offen.
Wo sind eigentlich Dinger? Die könnten wir doch vielleicht noch
Dinger.
Ja, stimmt.
Dinger.
Oh ja, die Linda, schau jetzt.
All die Enten.
Danke vielmals.
Schmeiß mal so was. Wow, das war in deiner Brust. Wir müssen jetzt unbedingt schauen, wenn das Video alle. Ja.
Also
das ist der Expander.
Genau.
Den tut man eigentlich rein, damit man eigentlich, wenn du Brust entfernen lässt, bleibt ja die Hülle, eigentlich der Hautmantel. Und mit dem Expander wird das wie dehnt, dass das eben dehnt bleibt. Denn
also was kommt dort rein?
Am Anfang tut es, so viel ich weiss, Luft rein und nachher eine Flüssigkeit.
Und den hast du nachher rausnehmen, oder wegen Komplikationen?
Ja, weil den tun sie eh nicht drin lassen. Du kommst ja dann am Schluss Silikonimplantat über. Das, was eigentlich die jetzt da
redet. Und die hast du jetzt aber nicht mehr drin, Silikon?
Auf der rechten Seite schon, wo ich keinen Krebs hatte, aber links nicht.
Dort hast du eigentlich.
Weil ich hatte dort einen starken Infekt gehabt.
Ja.
Darum mussten wir das rausnehmen. Und,
also die Brust ist jetzt noch ein bisschen kleiner als die andere, oder?
Nein, kleiner eigentlich nicht. Sie haben mir ja 20 cm Rückenmuskel vorgenommen.
Oh,
und wirklich vom Knie eigentlich bis in den Oberschenkel oder bis in die Liste einen Schnitt gemacht und dort Gewebe entnommen. Und
ich habe mir wirklich einmal gefühlt im Mixer da und geschüttelt.
Ja,
und
dann ja so,
da ein bisschen, also so zusammengesetzt. Das ist schon krass.
Das Gute an dem Ganzen ist, oder das Geile, ich kann immer flexen, wenn ich jetzt vor jemandem oben unten stehe. Da kann ich einfach so den Muskel anspannen da, und dann wie Bodybuilder geht einfach die Brust so auf und ab.
Sicher nicht.
Aber es ist nur die. Also,
aber eben, das ist also, ja.
Und ist es fest vernarbt oder wie sehen deine Nippel jetzt aus?
Also die sehen ja immer noch gleich aus wie vorne. Sie haben halt einfach, gell, sie nehmen die Brustwarze, schneiden sie aus.
Und tun sie wieder neu.
Und dann nachher eigentlich wieder her.
Es gibt ja Frauen, die dann Brustwarzen auch verlieren. Das weiss ich nur, es gibt eine Klinik, die zum Beispiel so Lippentattoos macht, die eben auch Nippeltattoos macht.
Genau, für Frauen, ja. Aber das habe ich zum Glück nicht. Also ich habe meine Brustwarzen. Ich spüre halt einfach nichts. Also ich spüre allgemein an meinen Brüsten nicht viel.
Das hast du schon damals gesagt. Genau. Also ist nicht irgendetwas wieder zurückgekommen.
Nicht gross, nein.
Ja.
Nein. Aber es ist jetzt etwas, hey, mein Gott, wenn es nur das ist. So. Ich habe vorne schon nicht, also gerade Brustwarzen bin ich nie gross empfindlich gewesen. Und das stört mich jetzt weniger.
Ich bin ja noch anders, wo man kann rumspielen.
Du musst es ja jetzt wissen, gell?
Weiss
ich
jetzt.
So geil.
Ja.
Eben, wenn du dann denkst, eine von 8. Und ich weiss jetzt nicht, wie viele von denen das dann eine Operation haben, aber dass eben so viele Frauen, die dann heute vielleicht noch das Gefühl haben, sie müssen das verstecken, aber gehört leider ja dann wie einfach dazu und wäre sicher schön, wenn sich alle Frauen könnten wohler anfangen fühlen mit der Zeit, mit dem.
Hast du noch so Abschlusswort, sage ich mal, so zum Thema Brustkrebs? Was möchtest du noch mitteilen? Was ist
dir oder dir wichtig? Oder dir wichtig, dass du anderen kannst sagen?
Mhm. Also es ist völlig okay, wenn man das nicht am Anfang schon akzeptiert. Es ist völlig okay, wenn man nach 5, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren noch eine Wut hat, weil lasst die negativen Gefühle zu. Macht auf das, wo ihr in dem Moment das Gefühl habt, das tut euch gut, macht das.
Mhm. Hast du das Gefühl, es würde einem mehr schaden, wenn man sich noch zusätzlich quält? Schau, dass es für dich stimmt in dem Moment, weil du hast eh schon genug durchzustehen.
Ja.
So.
Ja, es ist einfach so, wenn du das Gefühl hast, keine Ahnung, wenn du das Bedürfnis hast, zu schreien, dann mach das. Und wenn du es nicht vor anderen kannst, dann mach es, wenn du alleine bist. Ich hatte auch meine Momente, wo ich für mich alleine einfach habe müssen brüllen, weil ich es mit anderen nicht können oder nicht wollen vor anderen machen.
Ja.
Man muss einfach die negativen Gefühle, die gehören genauso zu einem wie die positiven. Und das, manchmal vergisst man das ein bisschen, sodass man, ich sollte jetzt eigentlich nicht brüllen oder ja. Mhm. Aber es gehört genauso dazu und es ist genauso wichtig, dass man die auch rauslässt.
Ja.
Weil aus einem Grund sind sie da.
Ja.
Ja. Und eben, versucht euch ein bisschen zu vernetzen.
Mhm.
Und Hilfe holen, Hilfe, eben, das ist etwas, wo schwierig ist. Hilfe holen oder Hilfe annehmen, aber...
Früher oder später ist jedem, egal auf welche Art, auf Hilfe angewiesen.
Ja,
eh. Das probiere ich auch meiner Mutter mit über 50 noch beizubringen. Mhm. So, man kann nicht als Mensch, wir Menschen, das ist unser Naturell, dass wir in Gruppen leben. Genau aus dem Grund, weil man allein nicht überlebensfähig ist, ganz allein. Oder auf eine gewisse Dauer vielleicht, aber nicht für immer so.
Mhm. Ja, eben. Und wenn es eine Psychoonkologin gibt, wo man gehen kann. Also ich habe mich da zuerst auch ein bisschen gewirrt dagegen. Ich habe gefunden, nein und so. Und dann habe ich ein bisschen wie bei der Linda, ich habe auch schon früher psychisch ein bisschen Probleme gehabt. Oder ein bisschen viel Probleme gehabt. Und habe dann auch Angst gehabt, könnte das jetzt, der Krebs, das wieder so ein bisschen vorholen. Und darum habe ich dann eigentlich gedacht, eben, mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche, wenn nicht sogar noch ein bisschen wichtiger. Und hast dann halt so auch wieder in Anspruch
genommen. Mhm. Und ich glaube ganz fest daran, dass die auch zusammenhängen. Also,
es ist ein Kreislauf. Mhm.
Ja, wir knallen sicher wieder alle wichtigen Links in die Shownote. Ja, Leute, ich weiss nicht, eben, ich glaube, wir haben jetzt schon mega viel, also wir könnten auch mit dir noch mega lange reden, aber ich weiss, dass die Linda und du, dass ihr irgendwie, also wir hätten wirklich auch können euch den Thron überlassen und einfach euch reden, weil ich glaube, wir haben mega viel zu besprechen und ich weiss nicht, ob das vielleicht, es wäre jetzt vielleicht auch schön, wenn wir die Runde jetzt aufmachen können und einfach nochmal alleinisch alle
Linda nochmal dazukommen. Linda, komm nochmal dazu. vielleicht könnt ihr ja gerade zusammen schreien oder zusammen etwas vermöbeln, weil das wollen ja beide gerne, so wie ich das rausgehöre. So, die Linda höckelt jetzt auch wieder bei uns. Neben der Silikontritte, wo du ja auch schon eine drin hast.
Mit meinem Implantat.
Genau.
Ich vermisse den Stress, wenn ich das so sehe. Der ist irgendwann mal kaputt gegangen.
Mhm.
Wie ist es für euch, jetzt euch so gegenseitig zuzuhören? Oder auch für dich, Linda, merkst du so, bist du auch die ganze Zeit so am Nicken und denkst so, oder macht es dir auch Angst, vielleicht so, was dir eventuell noch blüht jetzt in die nächste Zeit? Oder wie ist das zum Zulassen?
Also, es ist wie ein Nicken und ein Kopfschütteln, wenn ich dir zulasse. Wenn ich so Sachen höre wie irgendwie 12 Eingriffe und ich bin so, oh mein Gott, nein. Ja, aber es ist schon so ein, du stehst ganz am anderen Punkt, aber irgendwie so ein Mitleiden und auch ein bisschen mit den Tränen kämpft. Das ist schon sehr berührend und eben, du bist so die erste Person, wo so in einem näheren Altersumfeld wie ich eigentlich, wo ich lerne kennen, wo Krebs hat und es tut mega gut. Das ist so, ich habe mir nicht gedacht, dass es so gut kann tun.
Ganz noch krass, wenn du so denkst, so ist so ein Scheiß eigentlich.
Ja.
Etwas Positives irgendwie.
Ja. So etwas Fremdes, wo du so denkst, wow, die Person versteht mich einfach.
Mhm.
Oder irgendwie eben hat das Gleiche erlebt oder hat wie Ähnliches erlebt oder hat die Entscheidungen müssen treffen oder irgendwie die Wut, die man spürt, so, dass man das so teilen kann. Also irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, ich muss dir meine Wut erklären, weil so, du weißt, wie sich die anfühlt. Das ist schon, das ist mega gut.
Ja.
Ja. Also so, ich habe wie schon ein bisschen Schiss vor der Chemotherapie. Vor allem so, was eben die Nebenwirkungen werden sein und irgendwie so ein bisschen, was könnte Langzeitfolgen sein. Und ich frage mich, wie fest will ich wissen, was kann sein? Und wie fest würde es mir auch gut tun, ein bisschen Sicherheit zu haben? Also so, irgendwie, in den Filmen hat man immer gesehen, dass wie Leute erbrechen und du hast jetzt irgendwie noch gesagt,
ja, nicht einmal erbrochen.
Ja, aber müde ist man, glaube ich, oder?
Ja, also es gibt so viele verschiedene Symptome, die du von der Chemo kannst haben. Du merkst mit der Zeit, wenn du in den Spiegel schaust, halt die Wimpern gehen aus, die Augenbrauen gehen aus. Und dann merkst du, dass du eigentlich, dann wirst du so bewusst vielleicht ein bisschen, hey, ich bin wirklich krank.
Hast du so einen Schminkkurs gemacht?
Corona.
Ach.
Ja, nicht können.
Was, wo man sich die Augenbrauen kann, oder was?
Es gibt Schminke. Ja. Feel good, feel better.
Ja. Stimmt. Ja. Dann kannst du so lernen, wie dass man die Augenbrauen wie schminken, ja, wenn sie halt gar nicht mehr vorhanden sind. Ach. Und ja.
Mit gesünder, also mit als Kranke eigentlich, dann gesund aus.
Gesund aus. Hast du eine Perücke gehabt?
Nein, ich habe mich von Anfang an dagegen entschieden.
Ja, ja, es gibt sicher auch Sachen, wo du kannst etwas Cooles daraus machen kannst. Ja. Ich denke, auch wenn du jetzt findest, oh, geil, ich nutze die Zeit, um jeden Tag andere Perücken anzulegen, weil das ist ja geil, dann kannst du mal jede Woche neu umlegen. Ja, das
die werden nicht übernommen.
Also du kannst eine, die du zahlt bekommst, und du kannst nicht jeden Tag andere. Außer du gehst in den Fasnachtsshop. Ja,
das ist
schon
das ist dann vielleicht nicht ganz so das, was ich vorstelle.
Wie geht man mit dem um, wenn nicht alles von der Krankenkasse übernommen wird? Mit dem Frust so ein bisschen auch, dass man auf vielen Kosten für etwas, wo man eigentlich nichts kann, plötzlich so viel Geld muss ausgeben muss?
Also, ich komme ja aus dem Pflegeberuf. Und ich habe es ja auch dort schon gesehen, bei ganz vielen Sachen. Sei es, ich meine, wenn du ein paar Stützstrümpfe brauchst, oder sagen wir, du brauchst jetzt zum Beispiel einen Armstrumpf, weil du durch deine Erkrankung ein Lymphödem kannst überkommen, dann wird dir ein Strumpf zahlt im Jahr.
Aber nicht mehr.
So crazy.
Du kommst ein BH wird dir zahlt im Jahr. Ein Spezial-BH für die Prothese.
Und dann sollst du jeden Tag mit dem gleichen BH rumlaufen. Mhm.
Und musst ihn aber gleichzeitig noch irgendwie können waschen, oder?
Mhm. Ja.
Ich meine, so ist es mir gegangen. Und dann bist du in dem Scheiß sind, dass du mit dem Scheiß Krebs noch kämpfst. Also du kämpfst eigentlich voll in dem Kampf, in dieser Arena. Und gleichzeitig musst du dich mit so vielen bürokratischen Sachen noch auseinandersetzen, wo du dann auch nicht weißt, wo komme ich da Hilfe über.
Ja.
Weil du bist total überfordert und dann musst du noch selber und dann musst du noch dieses.
Und das ist, glaube ich, etwas, wo man vielleicht sicher, also ich glaube, das hast du in dieser Folge damals schon gesagt und das hören wir auch immer wieder, was man sich gerade als Angehörige, glaube mega kann das Herzen nehmen, dass man, wenn man nicht weiss, wie man vielleicht emotional mit jemandem umgehen oder was die Person gerade braucht, aber gerade so etwas. Okay, du hast eine schlimme Diagnose, du musst dich um mega viel kümmern, musst das irgendwie stemmen. Ich bin die Person, ich hocke mit dir an und ich kümmere mich um die Bürokratie.
Ich glaube, für mich ist das Annehmen mega schwierig. Ja, wieso denken, die anderen Leute haben ja auch ein Leben, die haben ja auch mega viel zu tun und irgendwie, klar, bin ich in einer anderen Situation, aber so, dann wirklich so, also ja, sehr viele Menschen, die mir sehr viel Hilfe angeboten haben. Aber dann wirklich so zu schreiben, hey, und jetzt nehme ich das in Anspruch. Es braucht so viel Überwindung.
Aber ich frage mich dort immer, würdest du es für sie machen?
Ja, hundertprozentig. Ja.
Und was ich da vielleicht auch noch schnell anhängen kann, ist, ich denke, wenn du jetzt deinen Partner würdest fragen, so, das Umfeld fühlt sich ja auch ein bisschen hilflos. Mhm. Oder ein bisschen sehr stark hilflos. Mhm. Weil die Leute wissen nicht, was tut jetzt dem Mensch gut. Brauchst du jetzt ein Gespräch? Brauchst du eine Umarmung? Soll ich die einfach in Ruhe lassen? Oder sonst irgendetwas? Und manchmal hilft es auch, wenn halt dann eben, wie du jetzt gesagt hast, es braucht viel zwar zum Fragen, aber dass du dann halt einfach auch sagst, was ist jetzt in dem Moment gerade dein Bedürfnis?
Weil das Umfeld wünscht sich ja auch können, wirklich zu helfen und nicht einfach nur sagen, also ich finde nichts schlimmer, als wenn ich jemandem muss sagen, ja, melde dich doch, wenn du etwas brauchst. So, logisch macht das die Person nicht, wenn ich nicht irgendwie, wenn du nicht weiss, wo kannst. Und ich glaube, es ist so gegenseitig, so, dass man selber probiert herauszufinden, wo könnte ich Unterstützung brauchen und die dann auch erfragen. Ich glaube, dort darf man sich voll darauf verlassen, dass Leute einem nicht Hilfe anbieten, wenn sie es gar nicht möchten.
Also ich denke immer auch so, du hast vorhin gesagt, weil Leute viel los haben, ich denke mir auch immer, das ist ja auch einfach nur ein Prioritäten umwandeln. Weißt? Und ich denke jetzt, wenn man irgendjemanden hat im Leben, dann ist man ja, wo gerade am Leiden ist, ist man ja mehr als froh, um diese Prioritäten schnell ein bisschen schieben und dort mehr Platz machen für das. Mhm. Und das versteht auch sicher, das verstehen auch alle anderen rundherum. Weißt? Wenn man sagt, hey, meine Freundin hat gerade Brustkrebs und ich möchte mehr für sie da sein, so, das versteht jeder und jede.
Ich finde es wirklich immer wieder so schön und jetzt, heute, so nochmal einmal mehr zu sehen, wie gemeinsame Schicksalsschläge können verbinden und wie wir einfach können, indem dass wir über Sachen reden können, einander helfen und irgendwie sind ihr da, ihr macht da so etwas Gutes und ich finde das richtig schön. Danke, dass ihr erzählt habt. Danke auch dir. Ich glaube, es ist wirklich mega schwierig, so, wenn man es mit drin steckt, das in Worte zu fassen. Und ja.
Merci, dass ich hier sein durfte.
Ja, das kann ich auch. bestätigen. Danke vielmals für den zweiten Besuch.
Ja. Wirklich mega mutige Frauen, die da waren, die viel von sich geteilt haben. Liebe Tronis, schauen, dass sie sich geliebt und geschätzt fühlen und einander auch schauen. Ja, meldet euch bei ihnen, wenn ihr Fragen habt. Wir verlinken, sofern wir dürfen, oder gebt Insta weiter. Und wenn du gerade zuhause so etwas durchmachst, dann hast du jetzt hoffentlich ganz viele wertvolle Tipps können mitnehmen und schon eben sich bei den Leuten melden, die selber gerade etwas durchmachen.
Kümmert euch darum, schaut es an, befasst euch damit. Es ist einfach, ich glaube, es ist so, so wichtig, dass wir auf das aufmerksam machen.
Ja, und Früherkennung macht schon vieles aus.
Mhm. Yes.
Ui. Wenn wir zusammen jetzt noch «I'm Still Standing» singen, oder?
Oder «Titanium».
Ich weiß, dass es anfängt mit «I'm Bulletproof».
«Ah, nothing to lose».
Ja.
«Fly away». Stimmt. Das machen wir einfach alle zusammen. Ihr wisst ja auch, wie es Abschlusswörtli geht.
Ja.
Wir 3, 2, 1. Tschüss.
Die Thronfolge mit Karin Bärpark und Dara Masi. Bis dann und tschüss.